3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Oh, hör auf. Ich dachte, es wäre ein Corona-freier Podcast heute.
Oh, ich bin zurück aus dem Skiurlaub.
Wo warst du?
Sag ich nicht, ohne meinen Anwalt. Also es war ja so, ich war in einem Skigebiet und wir mussten sozusagen uns in so einen Pickup-Truck hinten auf die Ladefläche legen. Dann hat der so ein Mann, den wir mit Waffen bestochen haben, hat uns dann so Backsteine auf uns draufgelegt und so eine Plane und dann über die Grenze nach Deutschland geschmuggelt. Und wir haben auch das alles so getimt, dass wir sozusagen nachts ankommen, damit die Nachbarn gar nicht mitkriegen, dass wir weg waren. Und ich habe auch die ganzen Instagram-Fotos, die ich da von der Piste und so weiter, habe ich alles wieder gelöscht. Super dumm und gefährlich. Ich habe keinen Bock auf diese Stigmatisierung, dass die Leute mich bestimmt mit meinem Corona alleine lassen hier.
Das Schlimme ist ja, wisst ihr, was meine Gedanken zu Corona waren? Jetzt stell mal vor, du bist so ein Kind beim Fußballstadion. Wie heißen denn diese Kinder, die an der Hand reingeführt werden? Ins Stadion. Stadionkind? Nee, Einlaufkinder, ne?
Also mein Kind kriegt manchmal einen Einlauf, aber ich weiß nicht, ob das
Kennt ihr nicht diese Einlaufkinder? Das sind doch mit die
ärmsten Schweine jetzt. Das war ein solider Joke, wenigstens ihn wahrnehmen. Ja, mein Kind kriegt einen Einlauf und keine Reaktion, nichts.
Doch, warte mal. Ich habe neue Tasten.
Leute. Endlich!
Das hat doch überhaupt nicht gepasst zu irgendwas. Ja, das ist doch einfach nur ein Schlag.
Wenn, dann wäre das richtig.
Monster-Kill. Ah. Die Technik funktioniert, Georg.
Wow. Kommt okay, Einlaufkinder, ja.
Ja, pass auf. Also ist es ja so, dass die Bundesliga bald
abgesagt, komplett
gestrichen wird. Aber jetzt am Wochenende...
Ich habe gesehen, Georg Kachelmann tweetet über nichts anderes mehr. Der hat sogar seine Holzkohleöfen vergessen. Während der alles dumm
bezeichnet. Das ist wirklich sein Thema, ne?
Dafür braucht es einiges, damit er damit aufhört.
Auf alle Fälle. Einlaufkinder. Ja. Jetzt stell mal vor, du bist ein Einlaufkind.
Einlaufkind klingt nach was ganz anderem, Jochen. Das mag jetzt persönlich.
Aber die heißen doch so. Wie heißen die denn, die Kinder, die an der Hand ins Stadion geführt werden?
Ich weiß auch nicht. Haben die einen Namen? Also außer irgendwie Kevin.
Einlaufkinder.
Pascal.
Auf alle. Leute.
Ja, Einlaufkinder.
So, dann bist du so ein Einlaufkind. Freust dich, dass du mal ins volle Stadion läufst. Dann bist du am Wochenende da.
Und da ist dann niemand. Und
die winken wieder noch auf die Tribünen, weil die das so geübt haben.
Da ist niemand im Stadion, die armen Schweine. Oder sind die Einlaufkinder?
Aber wäre das nicht überhaupt super dumm, wenn die dann da so reinlaufen? Also angenommen jetzt bei diesen ganzen Geisterspielen. Es gibt ja so gewisse Rituale bei einem Fußballspieltag, der eigentlich nur gemacht wird, weil Zuschauer da sind. Machen die das dann trotzdem, dass die sich so hinstellen und in jede Richtung drehen und den Kindern zeigen, wink mal auf die Tribüne, ist ja völliger Quatsch. Die können auch einfach dahin rennen und der Schiri sagt, nun seid ihr bereit, ja, lass mal machen.
Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, die Einlaufkinder jetzt am Wochenende, oder?
Also ich weiß es nicht, ist das nicht auch was aus Sicherheitsgründen dann abgesagt ist, dann gibt es kein Einlaufkind?
Ich weiß das nicht, das wird alles, das werden wir ja jetzt dann bald sehen. Ich meine, die deutsche Eishockeyliga wurde abgesagt und da frage ich mich jetzt, also angenommen, momentan regeln sie es ja in der Bundesliga, glaube ich, größtenteils zumindest über Geisterspiele. Aber angenommen, es kommt jetzt wirklich dazu, die Bundesliga-Saison wird abgesagt. Wird die dann gegebenenfalls einfach zu einem anderen, also wird die pausiert und es wird dann
Katar wiederholt im Winter, schätze ich.
Genau, die wird den Katar wiederholt.
Nee, jetzt mal ernsthaft. Das, also,
nee, ich würde sagen.
Oder wird die resettet und dann heißt, aha, April, wir machen eine Neustart, da wird ja, weiß ich nicht, Werder Bremen wird jubeln, der HSV wird sagen,
die letzten beiden steigen, glaube ich, ab und der drittletzte bleibt automatisch drin, weil man ja auch keine Relegationsspiele mehr machen kann.
Moment, da gucke ich doch gerade direkt auf die Tabelle.
Oder,
Tabelle, um den
Das ist doch das. Ne, dann steht Fortuna da, so, ja, sorry, wollen wir Relegationsspiele, aber geht ja nicht, hier Corona.
Nee, wir hätten gerne, ne? Also auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt beantwortet mir doch mal die Frage, ihr Arschlöcher.
Wie war die Frage nochmal?
Ja, wenn die Saison abgebrochen wird, wird die dann...
Dann ist Bayern vielleicht Meister.
Jochen!
Ja. Also zum anderen Zeitpunkt wiederholt, meinst du?
Wird die weiter fortgeführt oder wird das jetzt so eingeloggt und gesagt, so wie die Tabelle jetzt ist? Das können sie ja gar nicht
machen. Du hast ja gesagt, abgebrochen. Wenn die abgebrochen wird, dann müsste sie ja entweder irgendwann weitergeführt werden. Das geht ja nicht.
Wann wollen die das denn machen?
Ja, es geht ja nicht zeitlich. Deshalb, ja. Also wenn sie sie jetzt abbrechen, dann ist Ende.
Ja, und mit welchem Ergebnis? Wer steigt dann ab?
Bin ich denn jetzt hier DFL-Geschäftsführer oder was?
Nein, aber die Fragen müssen die sich ja auch stellen. Also können wir, und die sind
ja, in der DEL haben sie es ja so gemacht, dass derjenige, der oben stand, eben der Meister war.
Nee, eben nicht.
Nee?
Nein, es gibt
keinen Meister. Es gibt keinen Meister, stimmt. Und die ersten vier spielen aber in der Champions League sowas, ne?
Aber,
ja.
Also das Problem ist doch in dem Moment, wenn man sagt, wäre dann Werder Bremen jetzt abgestiegen? Das können sie ja nicht machen, weil Werder Bremen hätte ja theoretisch noch 8 Spiele Zeit, aus dem Keller zu kommen. Also sie sind ja eigentlich de facto nicht abgestiegen.
Also
und stell dir mal vor, du hast laut Spielplan, hast du alle schweren Gegner jetzt gehabt und hättest dann hinten raus irgendwie vermeintlich leichte Gegner, da würdest du dir mega verarscht vorkommen.
Ja, also.
Aber was ist die Alternative, dass es keine Absteiger gibt?
Ich würde jetzt eher sagen, die EM absagen.
Das, wie,
aber, noch on top oder was?
Nein.
Oder meinst du, um
also, bis
zu kommen?
Ach so, nee. EM absagen und dann während der, wenn die EM gespielt hat, ich weiß auch nicht.
Aber was hat die Liga mit der UEFA zu tun?
Was hat die UEFA mit der?
Die eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Also du kannst ja nicht sagen, das ist ja nicht nur Deutsche, da müssen ja alle europäischen Ligen
aber das Problem, das ist ja fast so. Also Italien hat jetzt bis April die Liga eingestellt, komplett, keine Spieltage mehr.
Keine Geisterspiele,
nichts mehr. Spanien auch, also Italien weiß ich gar nicht, Spanien hat es gemacht.
Warum machen die nicht wenigstens Geisterspiele? Haben die Hoffnung, dass sie die Spiele nachholen können und dann mit Publikumseinnahmen oder was?
Ich glaube, dass das Problem ist, dass selbst bei Geisterspielen immer noch ein paar hundert Leute dann da irgendwie da.
Ja, aber gut, die sind ja nun auch gewaltig verteilt. Ne? Es geht ja jetzt nicht darum, ob die irgendwie im selben Quadranten sind, sondern nur, dass die halt nicht dicht auf dicht sitzen.
Ich habe auch nur die Schlagzeile gelesen, dass in Spanien jetzt auf jeden Fall die Liga erstmal on hold ist. Und das wird echt, also ich meine, wir haben vor ein paar Wochen, haben wir bei Bundesliga noch darüber diskutiert, da war ja dieser Orkan oder was weiß ich, weshalb das Spiel gegen Bremen, Eintracht gegen Bremen ja abgesagt wurde, weil es an einem Sonntag war und die Eintracht dann zu wenig Regenerationszeit hätte gehabt, ja mitgekriegt diese Diskussion. Mhm. Und da wurde ja schon diskutiert, ja ey, wann sollen wir denn da das Nachholspiel machen? Mhm. Und das war ja, wenn du das mal jetzt in Perspektive siehst, mit dem Coronavirus ist es ja ein Witz, eine Lappalie zu dem, was jetzt an organisatorischem Aufwand auf uns zukommt, auf uns sage ich schon. Also, ey, aber das wird sowieso, Leute, ich bin ja null panisch so, was diesen Virus angeht, das sage ich so als Hypochonder. Aber oh,
lass das nicht Kachelmann hören.
Ja, aber nee, aber
ausrasten.
Aber das, was das eben für wirtschaftliche Folgen haben kann, unter anderem auch für Rocket Beans, aber auch für jeden Einzelnen, wenn E3 ist schon abgesagt, wenn die Gamescom abgesagt wird, das kann sogar sein, dass die PlayStation 5 dieses Jahr nicht rauskommt oder die neue Xbox, weil die Teile in Thailand oder in China oder wo auch immer, in Indien, wo das gemacht wird, nicht produzieren können, weil da die Firma, die herstellt, in Quarantäne ist oder so. Also das kann ja einen Domino-Effekt haben auf verschiedensten Ebenen.
Warte mal, ich notiere mir das mal, da können wir das direkt in die Überschrift PlayStation 5 erscheint später. Das ist dann immer gut.
Erscheint gar nicht.
Erscheint gar nicht.
Exklusiv musst du davor.
Ja. Etienne Gardet exklusiv. PlayStation 5 erscheint nicht.
Ich meine, das
wie ich eben erfahren habe.
Das wird tatsächlich noch lustig. Ich meine, in Italien.
Aber auch auf persönlicher Ebene. Es gibt ja auch genügend Leute, die in irgendwelchen Berufen arbeiten, keine Ahnung, vielleicht auch noch selbstständig sind oder so. So quasi die Pommesbude vorm Stadion oder so, die sich dann halt fragen müssen, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Wenn ich 3 Monate lang keine Einnahmen habe oder so. Wenn du bei der PlayStation kannst immer noch sagen, gut, das ist ein großer Konzern. Mit so einem Verlust sollen sie halt leben lernen oder nicht, glaube ich, denken sich zumindest
an. Naja, aber das kann ja, also mal umgekehrt gesagt, ich gehe mal ganz egoistisch jetzt von mir oder von Rocket Beans in dem Fall aus. Angenommen, die PlayStation kommt raus, was bedeutet, Sony hat ein Marketingbudget von XY Millionen und würden dafür Werbung bei uns oder ein Format oder irgendwas sponsoren. Und das bleibt dann quasi aus. Also nur mal um diesen Butterfly-Effekt sozusagen durch Umwege. Oder die Gamescom findet nicht statt. Wir hatten da schon mega viel Planung und so weiter. Aber es kann genauso gut sein, dass einfach irgendeiner bei uns das kriegt wir müssen Quarantäne, pipapo, und wir können im Prinzip nicht mehr senden oder so ein Scheiß. Und das kann ja ganz schnell dann irgendwelche Deals gefährden, die eingetütet waren oder so. Und da das bei uns alles auf Kante genäht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, dass was da noch an unvorhersehbaren.
Ich glaube, das unterschätzen auch einige Leute, die sich halt denken, irgendwie ein wirtschaftlicher Schaden wäre irgendwas, was nur den Reichen am reichsten Ende passiert und irgendwie dann Zahlen sind, die irgendwo fehlen. Welche unmittelbaren Auswirkungen das quasi für jeden Einzelnen haben kann oder im Speziellen noch für Personen, die davon besonders betroffen sind.
Taxifahrer.
Ja, also ich meine, überleg doch auch manche Leute, was ihre sowas wie Geld, was man sich anspart für die Rente und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die davon massiv betroffen sein können.
Ja. Ja.
Wenn du jetzt keine Einnahmen hast, oder dass du vielleicht in 10, 15, 20 Jahren, wann auch immer, wo du ansonsten noch genügend Geld hättest, es eben nicht mehr hast. Und das jetzt mal ganz unabhängig davon, welche möglichen Schäden das für das Gesundheitssystem nach sich zieht, auch das Einzelverhalten von Leuten. Weil ich irgendwas gehört, dass die Desinfektionsmittel teilweise in den Krankenhäusern knapp werden oder verdünnt werden müssen oder so. Oder das, ja,
und diese Gesichtsmasken und
fehlen die, weil Leute das privat kaufen.
Ja.
Ich habe letztens noch einmal Desinfektionsmittel habe ich gefunden. Hier habe ich noch. Also.
Und cool, das wird viele erleichtern jetzt, die das hören, Jochen. Ich finde das schon ein bisschen problematisch, weil ich habe das vorhin schon kurz erzählt, in Amerika wurde darüber diskutiert, ob man die Schulen schließen soll. Mhm. Und dann hat man aber festgestellt, wenn die Kinder alle zu Hause sind, dann müssen auch die Eltern zu Hause sein, um die Kinder zu betreuen. Was wiederum bedeuten würde, dass ganz viele Ärzte nicht ins Krankenhaus gehen können, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Kein Scheiß. Und deshalb machen die Schulen nicht zu, damit die Ärzte weiter arbeiten können. Also da sieht man mal so, dass der erste Gedanke, ja, macht total Sinn, erstmal irgendwie die Schulen dicht zu machen, aber dass das nach hinten raus eben dann wieder andere, wie so ein Uhrwerk, andere Dinge beeinflusst. Also da muss echt, muss sehr besonnen und klug vorangegangen werden und ohne Panik auszulösen oder so.
Deshalb finde ich die Maßnahmen mit den Stadien und den Großveranstaltungen eigentlich relativ einleuchtend, ne? Dass man erstmal guckt, hey, wir müssen das verschleppen, dass das nicht so explosionsartig hier alles auftritt, wie zum Beispiel in Italien, wo die ja rasant steigende Infektionszahlen und auch Todeszahlen
haben. Aber die haben doch relativ schnell
die Krankenhäuser, ich kenne mich jetzt nicht genau aus, aber die Krankenhäuser rufen schon echt schon Alarm, die sind schon
Alarm! Also, genau. Alarm! Alarm! Das ist so einer, der ruft die ganze Zeit Alarm. Nachbar kurbelt das Fenster runter und sagt so, halt's Maul, Alarm!
Die haben echt Probleme, neue Leute ins Krankenhaus zu kriegen.
Ja.
Du siehst ja das Interview gestern von dem Robert-Koch-Institut. Vorsitz, ich habe keine Ahnung, was genau der war, oder? Der hat nämlich genau das auch gesagt.
Alter, wer ist eigentlich Robert Koch? Wer ist es? Warum hat er ein Institut, auf das alle hören? Wer ist es?
Das ist der Erfinder der PlayStation 5. Das ist sehr reicher.
Das ist der Robert Koch. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Robert Koch heißt.
Ja, aber der sagt ja zum Beispiel auch, dass man halt auch in den Regionen innerhalb Deutschlands unterscheiden muss, was die entsprechenden Gefahren betrifft. Ne? Dass es halt Regionen gibt, in denen es eine große Häufung gibt und dann gibt es halt Regionen, in denen es sehr, sehr wenige Fälle gibt.
Ja, ich glaube jetzt.
Halt eben auch die Frage, ob es logisch ist, immer die gleichen Maßstäbe für alles anzuwenden, wenn die Grundvoraussetzungen halt sehr unterschiedlich sind.
Sachsenurlaub ist, glaube ich, jetzt ganz gut.
So, pass auf. Leute, jetzt hört ihr.
Ja, oder?
Jetzt kriegt ihr hier
mal. Du machst einen Urlaub. Ja, nicht in Italien. Ich fahre nach Sachsen. Wieso? Ja, da ist keiner infiziert.
Ja, die sind anders infiziert. Aber pass auf. Hier, Robert Koch. Heinrich Hermann Robert Koch.
Ich muss den Bildungsbumper eben drücken.
Du hast einen Bildungsbumper?
Ah, nee, dem muss ich noch.
Okay. Heinrich Hermann Robert Koch, 11. Dezember 1843 in Clausthal geboren. Ich habe mich verrechnet. 1910 in Baden-Baden geschoben. War ein deutscher Mediziner, Mikrobiologe und Hygieniker. Koch gelang es 1876, den Erreger des Milzbrands, auch bekannt als Bacillus anthracis, außerhalb des Organismus zu kultivieren und dessen Lebenszyklus zu beschreiben. Dadurch wurde zum ersten Mal lückenlos die Rolle eines Krankheitserregers beim Entstehen einer Krankheit beschrieben. 1882 entdeckte er den Erreger der Tuberkulose und entwickelte später das vermeintliche Heilmittel Tuberkulin. 1905 erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Wieso denn oder? Naja, Robert Koch ist damit, müsst ihr doch wissen, ihr seid auf Wikipedia. Robert Koch ist damit neben seinem Kollegen Louis Pasteur in Paris zum Begründer der modernen Bakteriologie und Mikrobiologie geworden. Er hat grundlegende Beiträge zur Infektionslehre sowie zum Aufbau der Tropenmedizin in Deutschland geleistet. Das ist unser Robert Koch, Leute. Robert Koch, das Robert-Koch-Institut. Mhm. Ist doch geil, oder? Das ist doch...
Bildung, jetzt dafür sind wir quasi da.
Jetzt wusstest du doch nie. Alle haben immer gesagt, ja hier, das RKI hat Berichte und so. Kein Mensch weiß, wer Robert Koch ist. Jeder weiß, wer Ottmar Hitzfeld ist. Keiner weiß, wer Robert Koch ist.
Lass uns doch mal ganz konkret jetzt mal planen. Wie können wir denn aus dem Virus jetzt ein...
Kapital schlagen.
Also, ich meine, gibt es irgendeine Möglichkeit... Wo wir jetzt sagen können, okay, die sitzen jetzt alle zu Hause. Vielleicht machen wir erstmal Angst in dieser Folge und sagen, bleibt jetzt bloß zu Hause und dann sitzen also alle vorm Rechner.
Das sind schon die Schwachmaten, die sich deswegen beschwert haben und uns verbieten wollten, über dieses Thema zu reden.
Ja, stimmt. Da gab es ja so den einen oder anderen.
Experten. Mhm.
Ja. Und wir schicken...
Vielleicht solltet ihr besser die Fresse halten, wenn ihr nicht wirklich über Bescheid wisst über den Coronavirus. Ihr macht den Leuten nur...
Wenn man irgendwas gehindert hätte, oder?
Keine ihr macht Ahnung, den so. Leuten unnötig Angst. Ihr habt eine größere... Das ist übrigens geil, wenn Leute... mich voll labern von wegen mit großer Reichweite. Mit deiner Reichweite würde ich mir überlegen, sowas zu machen, solche Witze zu... halt die Fresse! Wirklich, ich hasse das, wenn so Leute...
Ey. Vor allen Dingen, wie kann man aus dem, was wir irgendwie darüber sagen, irgendwie ein Angstmachen mitnehmen? Also was für eine selektive Wahrnehmung muss man haben?
Ja, vor allem, wir haben doch selber Angst. Darf ich nicht über meine Angst reden, damit andere nicht Angst kriegen oder was? Was ist denn das für eine dumme Logik? Außerdem würde es euch vielleicht freuen, dass ich gerade Robert Koch am Telefon habe.
Oh. Mhm. Der ist seit 10 gestorben ist.
Robert, bist du da?
Ja. Hallo?
Ja, hi, Robert.
Wo kommt der nochmal her? Aus Klausthal, das ist im Süden, ne?
Ja, ich bin da.
Robert, darf ich du sagen?
Nein.
Okay, Herr Koch, sagen Sie mal, wie ist das denn? Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Entwicklung?
Das Virus?
Nee, das Robert-Koch-Institut.
Ja,
Rützenhürtel mit dem Hütten.
Also ich glaube, also man muss ganz ruhig bleiben, ganz ruhig, erstmal sachlich die Zahlen analysieren, Fakten schaffen und dann muss man natürlich handeln. Und ich denke, dass...
Edmund Stoiber, wollte ich sagen.
Also es ist, wird alles halb so gekocht, wie es gegessen wird. Nein, keine Panik. Ja. Nur keine, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe langsam wirklich Panik in den Augen.
Wovor jetzt?
Vor fremden Leuten, die mir begegnen und mich mustern, ob ich Corona habe.
Wovor hast du Angst?
Ja.
Wovor
passiert also das? Noch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass man schon auf der Straße schon beobachtet wird. Hat der eine schwitzende Stirn, hustet der aber in der Schlange an Supermarkt. Das ist nicht mehr dieses einfache Leben, wie wir es früher hatten.
Nee, diese Unsicherheit greift um sich. Ich war eben auf dem Kinderspielplatz und da hat so ein Kind, hat zweimal gehustet. Und
hat direkt mit der Schaufel draufgehauen.
Nee, aber das hat so gehustet und dann wirklich so eine, hat sich so ein Halbkreis gebildet und vielleicht war es übertrieben, dass ich gesagt habe, zünde die da an,
Malte,
zünde die da an. Da. Und dann haben die gesagt, ich soll mich beruhigen und aber generell fand ich meine Reaktion angemessen.
Ja, finde ich auch. Also jetzt mal ohne Quatsch, ich habe jetzt auch wirklich von Leuten, die asiatisch auch aussehen, gehört, dass... Oh nein,
Jochen. Was denn?
Was kommt jetzt? Was kommt jetzt?
Dass die sich beobachtet fühlen und dass die im Bus, dass man sich nicht mehr neben die setzen will.
Wie hast du das erfahren?
Das habe ich von einem guten Freund, den habe ich gestern getroffen, der hat mir das gesagt. Mhm. Oder zweifelst du an meinen Worten?
Asiatischer Freund, meinst du?
Ja. Nein, das war kein asiatischer Freund, aber der kennt jemanden, der einen asiatischen Freund hat und der hat...
jemanden, der einen asiatischen Freund hat. Das ist ja quasi aus allererster Hand, ne?
Also es reicht mir als Quellenangabe.
Ja, definitiv.
Ja, aber ich glaube schon, dass, also jetzt mal Spaß beiseite, man merkt natürlich schon, dass das ein Thema, es gibt ja selten Themen, wo man weiß, dass jeder darüber redet, aber wirklich jeder. Also klar, es gibt immer mal dann irgendwas, wo man weiß, da reden jetzt viele drüber, zum Beispiel bei Walen oder so, oder Delfinen.
Warte,
brauchst so einen Lacher-Button.
Der Applaus so, ja. habe ich auf dem Button nicht.
Aber das ist, glaube ich, so ein Thema, egal ob du mit im Taxi bist, bei der Arbeit, mit Freunden, Kollegen, es ist das beherrschende Thema überall. Ob es dich nervt, ob du Angst hast, ob es dir scheißegal ist, egal aus welcher Richtung du es bearbeitest, aber es ist das beherrschende Thema. Und ich habe wirklich überlegt, sollen wir einen Podcast machen ohne das Thema, weil ich mir vorstellen kann, dass auch alle Zuhörer sich denken, oh, jetzt labern die auch noch über Corona.
Das geht nicht.
Aber was willst du denn machen? Es hat Einzug erhalten in nahezu jedem Lebensbereich, oder? Also es ist ja auch Quatsch, da nicht darüber zu reden.
Das Schwierigste daran finde ich halt, dass es manche Leute gibt, die so unglaublich hysterisch sind, dass allein die Tatsache, dass irgendjemand anderes darüber spricht und vielleicht auch nur ein Wort benutzt, was nicht ihrer Hysterie entspricht, sie noch hysterischer und dann auch beleidigend werden lässt. Ne? Denn es ist ja gängigerweise so, dass jeder, der nicht so hysterisch ist wie man selbst, das Problem unterschätzt. Das war meine beliebteste Formulierung in den letzten Tagen gewesen. Das ist der Teil, den ich so anstrengend finde, ne? dass das Hirn so der Panik weicht. Dass man überhaupt mit Leuten spricht, die gar keinerlei rationalen Bezug mehr haben, sondern nur noch in so eine Hysterie verfallen sind. Und das finde ich persönlich ziemlich anstrengend.
Ja,
das finde ich auch in anderen Belangen immer sehr, sehr anstrengend. Nur ist es halt in solchen Situationen wie im Moment halt so unglaublich eklatant.
Also meine Eltern, die sind ja schon über 80. Und die rufe ich tatsächlich jeden Tag an und sage, bleib doch besser mal zu Hause. Und das ist ja noch nicht mal mehr eine übertriebene Maßnahme, weil die gehen immer noch ins Fitnessstudio.
Ja, meiner Mutter, also.
Wo ich sage, ey,
ist scheißegal.
Bleib besser zu Hause, weil die Sterberate, wenn die sich angesteckt haben, liegt bei irgendwie 25-30%.
Ab einem gewissen Alter ist es richtig krass.
Also ab 80, zwischen 80 und 90, glaube ich, bei 25%, wo du dann schon mal drüber nachdenken musst.
Aber meine Mutter zum Beispiel.
Ich habe Vorerkrankungen, ne? Und Dinge, die halt da noch.
Ich habe mit meiner Mutter darüber geredet und ihrem Freund, und denen ist es völlig scheißegal. Für die ist das alles Hysterie und Panikmache. Und ich sage, ja, aber es ist ja, also da ist ja schon was dran. Die sagen ja nicht einfach die Bundesliga ab oder so, wenn da nicht auch irgendwo eine Gefahr. Ja, ist mir scheißegal. Das war damals bei Tschernobyl auch. Da haben sie gesagt, wir sollen nur noch Jodsalz essen. Ich habe mir normales Salz auf die Fritten gemacht. Scheißegal. So, weißt du so. Also, das ist so diese typische Generation. Gleichzeitig ist es die Generation, die Angst hat, irgendwie von Flüchtlingen vergewaltigt zu werden.
Und du denn, oder direkt zu Xavier gehen.
Ja, genau. So, ich habe keine Angst vor dem Coronavirus. Das halte ich für einen Hoax. Aber ich habe hier Pfefferspray in meiner Handtasche dabei. Ja, also keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen strange. Was mir so ein bisschen wirklich Angst macht, ist, dass wir hier in Deutschland, glaube ich, gerade erst in den Anfangsphasen stecken. Und ich glaube, dass das in den nächsten Wochen und Monaten erst noch richtig abgehen wird hier in Deutschland.
Die Hysterie oder das tatsächlich?
Die Hysterie. Also durch die Ausbreitung, ich glaube, wenn es irgendwie bekannt wird, dass 100 Leute dran gestorben sind und dass es jetzt irgendwie die Bundesliga abgesagt wird. Also je mehr solcher Schlagzeilen kommen, desto mehr wird die Panik steigen. Und da bin ich mal gespannt, wie wir als Volk, sage ich jetzt mal, darauf reagieren wir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, es war ja schon vor dem Coronavirus durch diese ganze politische Diskussion und so weiter, habe ich das Gefühl, war es schon eh aufgeheizt im Land. Und ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt, wir sind wirklich kurz davor, dass die Leute sich irgendwie mit der Armbrust aufs Dach stellen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es auch alles zu dramatisch und in 2 Monaten heißt, ja Leute, Thema ist vorbei, hier ist das Gegenmittel, macht euch locker, aber vielleicht auch nicht.
Ich habe ja tatsächlich so das Vertrauen in unsere deutsche Gründlichkeit irgendwie, wo ich sage so, ja, wir Deutschen, wir sind so spießig, wir haben bestimmt so Sicherheitsmechanismen politisch und auch auf allen Ebenen eingezogen, die wir nie brauchten,
ja, das,
aber vielleicht
genau,
brauchen
deshalb
wir die jetzt.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Man denkt immer so, ja gut, das deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten weltweit. Und gerade diese Bürokratie, die wir immer so hassen und die Spießigkeit und so, in solchen Fällen wie jetzt, denkt man so, ja, ein Glück ist es hier so und nicht wie in irgendeinem, weiß ich nicht, wie in Amerika oder weiß ich nicht was. Aber, das meine ich ja, wenn du merkst, dass diese Fassade oder dieses Sicherheitsgefühl bröckelt, also wenn du merkst, shit, wir haben doch nicht alles im Griff, dann, glaube ich, macht sich so eine gewisse Angst breit, weil dann ist es, wir sind es nicht gewöhnt.
Also wenn die erste
Schlagzeile. Wir als Deutsche sind es immer gewöhnt, dass morgen früh die Müllabfuhr kommt und aufräumt, weißt du?
Wenn die erste Schlagzeile kommt, dass irgendein Patient nicht operiert werden konnte, der beim Autounfall, weil das Krankenhaus schon voll war, das nächstgelegene, weil da so viel Corona-Patienten war, und das dann auf den Tisch kommt, dann glaube ich, machen sich Leute noch ein bisschen mehr.
Ja, stell dir
mehr
vor, die Müllabfuhr kommt nicht mehr und der Müll stapelt sich auf.
Das wäre noch schrecklicher.
Solche Geschichten. Ja gut, bei dir ist es egal, weil bei dir stapelt sich der Müll eh im Kühlschrank, wie wir jetzt wissen. Aber
die Fotos von WhatsApp.
Es kennt niemand das Foto, das hab ich nur euch geschickt.
Ich lade das gleich bei Patreon hoch.
Ne.
Ja, sicher.
Ich bin halt, was das bedeutet, ich bin mal daran interessiert, dass das irgendwie so quantifizierbar ist, weil ich ganz gerne so eine Verhältnismäßigkeit habe davon, wie groß diese Gefahr wenigstens so ungefähr ist, in welcher Größenordnung die liegt. Denn nur die Tatsache, dass eine Gefahr existiert, auch wenn sie potenziell tödlich ist, ist erstmal nichts, was mich großartig schocken würde, ne, weil alle möglichen Dinge potenziell gefährlich sind. Und da bin ich halt gespannt drauf. Und ich glaube, irgendwie China wird eines der ersten Länder sein, wo man zumindest ein bisschen was auswerten kann. Ich habe gestern mal versucht, irgendwie so nur mal zu überlegen, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit mit den bisherigen Fallzahlen in China und den Todesfällen war. So ganz grob ignorierend, dass es natürlich nicht gleich verteilt ist in der Bevölkerung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, so für den einzelnen Chinesen an dieser an Corona zu erkranken und zu sterben. Und kam auf, glaube ich, grob 1 zu 440.000 oder so, ne? Mhm. Irgendwas um den Dreh rum war es, glaube ich. Das mit den Zahlen von gestern, das kann sich alles natürlich noch im Laufe der Zeit ändern, weil vermutlich noch einige Fälle dazukommen werden, auch in China. Aber so eine grobe Größenordnung zu haben. Und wenn ich das so vergleiche mit anderen Dingen, die potenziell gefährlich und potenziell tödlich sind, dann sind wir irgendwie, ne, es gibt, ich glaube, ich habe sogar schon im Podcast darüber gesprochen, ne, über diese Einheit Mikromord mit T am Ende. Ne? Und dann sind wir also bei irgendwie in etwa der Größenordnung der Gefahr, dass wenn du 15 Minuten Kanu fährst, dabei ums Leben zu kommen. Ne, Kanu fahren, da gibt es halt Unfälle und so weiter und so fort und kannst ertrinken und so weiter und so fort. Das ist ungefähr diese Größenordnung im Moment.
Wieso von dem, kommst du ausgerechnet auf Kanu fahren?
Na, weil das halt diesen entsprechenden Wert hat. Ne? Ich glaube, bei 6 Minuten ist es ein Mikromord und um auf diese 2,3, 2,4 irgendwas um den Dreh zu kommen.
Meinst du im Schnitt alle Altersgruppen? Oder?
Im Schnitt, genau, über alle. Wenn du komplett ignorierst, dass es halt in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich häufig vorkommt.
Aber die Chance, dass ich Kanu fahre, ist ja schon sehr gering.
Die Chance, dass du Kanu fährst, ist gering, aber die Frage ist, wärst du so panisch, wenn jemand dir sagen würde, ich gehe jetzt Kanu fahren für eine Stunde? Vermutlich nicht, ne? Dann würdest du halt sagen, ja, mach.
Ich würde sagen, mein Gott, was für ein lames Hobby hast du denn?
Oder wenn du von Hamburg nach München mit dem Auto fährst, ne? Einfache Strecke, ja. Das ist auch ungefähr diese Größenordnung. Sind wir da auch in ähnlicher Weise panisch, dass wir halt sagen, wir sollten zum Beispiel dann und dann nicht mehr Auto fahren oder allgemein nicht mehr Auto fahren oder so?
Naja, weil das ist ja, es kommt ja auch auf die Demografie an, also auch auf die Altersstruktur und so weiter.
Da habe ich ja gerade gesagt,
nee, das ist jetzt der Fall, Schnitt.
Ne? Der Schnitt, ne?
Ja, aber das der heißt, Schnitt
für
ist
dich, für dich persönlich ist die Wahrscheinlichkeit noch mal geringer.
Ja. Für dich persönlich. Aber wie ist es denn zum Beispiel jetzt bei dir, Georg? Also ich habe gelesen bei Vorerkrankungen und auch bei Krebs. Du hattest eine Lungenembolie, also lauter Sachen, die jetzt nicht unbedingt geil sind. Machst du dir vermehrt Gedanken, weil also du würdest doch schon auch in die Risikogruppe jetzt gehören, oder?
Auch massiven Blutverlust, ne?
Auch ordentlich Blut verloren. Aber gar nicht. Also mich hebt das ehrlich gesagt nicht besonders an. Also selbst wenn wir sagen würden, dass so mit den aktuellen Zahlen vielleicht mit einer von mir aus viermal so hohen Wahrscheinlichkeit wie eine durchschnittliche Person, dann bist du halt immer noch in so einem homöopathischen Bereich, dass das nichts ist, wovor ich eine großartige Panik habe. Also da ist meine aktuelle Krankheit, das ist ein viel größerer Grund zur Besorgnis. Und natürlich ganz, ganz andere Dinge, ne? Also Risiken, die man halt freiwillig wählt. Zum Beispiel die Art und Weise, wie man sich ernährt oder so. Die Frage, ob man zum Beispiel Alkohol trinkt, in welcher Menge man das tut. Das sind ja alles freiwillig gewählte Risiken, die einen viel, 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 viel höheren Einfluss darauf haben, auf die eigene Gesundheit oder auf die Wahrscheinlichkeit zu überleben oder umgekehrt auf die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Und deswegen hebt mich das jetzt nicht im Besonderen an, ob ich jetzt da noch irgendwie für dieses Ding ein bisschen anfälliger bin oder nicht. Das wäre ich ja bei anderen Sachen auch. Also gegenüber einer Grippe zum Beispiel bin ich im Moment auch anfälliger als andere, aber auch nicht in einem Maße, wo mich das jetzt irgendwie beängstigen würde, wenn jemand sagt, die nächste Grippewelle steht an, auch wenn zumindest laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die je nachdem im Laufe eines Jahres teilweise fünfstellige Todeszahlen haben, also Todesfolge haben. Mhm. Da macht ja auch normalerweise, auch wenn jeder sagt, wir müssen da vorsichtig sein und das ist ein Riesenproblem, aber wie viele Leute kennst du, die jetzt irgendwie besondere Angst haben vor zum Beispiel einer Grippewelle, obwohl es fünfstellige Opferzahlen davon in Deutschland geben kann?
Soll ich euch sagen, wann ich das letzte Mal richtig Schiss hatte?
Beim Skifahren.
Beim Skifahren auf der Piste. Ja. Weil ich fahre ja nicht so oft, ich bin ja ich bin ein Snowboarder und ich fahre ja nicht so oft. Ich würde mich immer noch als Snowboard-Anfänger bezeichnen und ich war und das war 3 Jahre nicht und stand dann oben auf dem Berg mit meinem Snowboard und guckt dann da so runter und da geht dir erstmal, also mir ging da erstmal der Kackstift. Ich habe da erstmal ein bisschen Schiss gehabt. Am Ende ging es dann und ich war ja nur 5 Tage weg. Ich bin 3 Tage lang bin ich gefahren, also 3-mal, also an 3 verschiedenen Tagen. Und am letzten Tag hat es richtig gut geklappt, so mit dem Snowboarden. Und dann gab es da so diese letzte Abfahrt. Ich bin mit dem Freund von meiner Mutter, der fährt Ski, der ist ein richtig guter Skifahrer, der ist immer so runtergeballert, hat dann an verschiedenen Stellen so auf mich gewartet, geguckt, ob ich lebend ankomme, ist dann wieder weiter. Und der hat dann unten gewartet, wo der Skilift ist. Und dann war da noch so eine Après-Ski-Kneipe und da stehen dann alle. Und dann bin ich da, wirklich, das war die letzte Abfahrt des Tages vor der Abreise. Bin ich da runter und habe das echt mit dem Schwung auch ganz gut hingekriegt und dachte, okay, jetzt zum Abschluss fährst du hin und machst so einen richtig geilen Abbremser mit dem Snowboard, dass so ein bisschen der Schnee so hochschippt. So.
Also cool aussehen.
Cool
aussehen vor Publikum, meinst du, ne?
Und was passiert? Es flatscht mich halt volle Kanne hin. Und auch noch, aber nicht cool. Also es war kein cooler Sturz, sondern ich hatte schon gebremst, und dann hat sich das Snowboard wirklich bei einer Geschwindigkeit, ich würde mal sagen, von 0,5 Kilometern pro Stunde, also es war ultra langsam. Also wirklich, stellt euch vor, wie ich in Zeitlupe langsam angeschlittert komme auf diesen letzten 10 Meter Geraden und das Board verkantet sich. Ich wackel mit beiden Armen und flatsch rückwärts auch noch hinten auf den Rücken. Und in dem Moment, das hat sich wirklich so angefühlt, als ob wirklich alle Leute da zu mir gucken und es war mir so unangenehm. Und dann habe ich noch so den Daumen zum Freund von meiner Mutter so nach dem Motto, alles gut, weil ich auch gedacht habe, wie bescheuert, jeder Mensch hat gesehen, dass das kein gefährlicher Sturz war, so den Daumen gehoben so nach dem Motto, macht euch um mich keine Sorgen. Ja, kein Mensch hat sich Sorgen gemacht.
Also, die haben nur gedacht, was für ein Trottel.
Ja, die haben einfach nur gedacht, guck dir diesen Spacko an. Ich bin gut drauf, du
bist gut runter. Passt doch zum Skiurlaub, oder?
Ja,
aber wir haben beide das gleiche Erlebnis gehabt. Ich habe es nur auf dem Fahrrad gerade gemacht, vor einer Woche. Ich bin vom Squashen nach Hause gefahren.
Und wolltest cool bremsen?
Vor allen Leuten, seht mal, wie cool ich mit dem Fahrrad bremsen kann.
Ja. Okay, den Teil haben wir nicht gemeinsam. Ich wollte nur cool zum Bütchen fahren und bin einfach cool mit dem Vorderrad an dem Bordstein hängen geblieben, an der großen, belebten, befahrenen Kreuzung und bin vorne übers Lenkrad gefallen und habe mich richtig auf die Fresse gelegt. Also ich habe einen Salto gemacht, hinten auf meinen Rucksack drauf und lag da. Also Autos hielten an, Menschen haben sich Sorgen um mich gemacht. Also eine,
ja.
Kennt ihr das? Wenn ihr so richtig vor vielen Leuten auf einer Kreuzung auf die Fresse fallt, auf dem Boden liegt und dann so tut, als würdet ihr was suchen. Ich bin dann so aufgestanden, wo ist denn meine Lampe?
Ich steig immer so ab.
Und dann,
du bist mit dem Gesicht voran vom Fahrrad abgestiegen und hast dann so getan, als würdest du was suchen.
Ich musste ja irgendeine Übersprungshandlung.
Als wäre das Absicht.
Ja, also ich wollte eigentlich damit zeigen, ey, ich habe alle Sinne noch beisammen. Ich kann gerade stehen und ich kann mich noch bücken.
Als zu überspielen,
aber
dass man sich gerade aufs Maul gelegt
hat. Das hat doch mal hier, wie heißt sie, Ellen DeGeneres hat doch mal in ihrem Stand-up das so nachgemacht, dass wenn jeder kennt es, wenn du läufst und so irgendwo hängen bleibst, also so ein bisschen stolperst und in so ein leicht, und dann so nach vorne ausläufst sozusagen. Und das hat sie so nachgemacht, indem sie dann angefangen hat zu joggen, damit die Leute einfach nicht merken, dass sie gestolpert ist, sondern dass sie plötzlich, sie stolpert und geht dann in so einen Jog-Modus rein.
Ja, so ungefähr war das.
Ja, so, das ist, oder wenn Leute durch ein Spinnennetz laufen und dann die ganze Zeit diese Phantomfäden spüren. Kennt ihr das? Du bist schon mal mit dem Kopf durch ein Spinnennetz und dann machst du immer so die Handbewegung um den Kopf rum, wie so ein Turban mit der, weißt du, so, ist aber da noch was?
Ist ja dann ein Spinnennetz, das ist ja nicht Phantom.
Ja, aber irgendwann halt nicht mehr. Und du machst es aber noch eine Stunde später, weil du immer noch denkst, irgendwo ist so ein Faden. Und nach außen sieht man das ja nicht, das Spinnnetz. Man sieht einfach nur, wie du so total abspackst, mit deiner Hand dauernd irgendwie über die Haare wischst und durchs Gesicht, so als ob du eine Fliege wegklatscht. Na egal, muss man dabei gewesen sein. Leute, was geht denn sonst so? George, was gibt's was eigentlich was Neues? Bist du noch, gehst du noch mit deinen Hunden raus oder Was ist da der Plan?
Ich wollte gerade sagen, ich bin ja normalerweise schon, ich habe ja immer die mit Abstand spannendste Woche von uns allen, weil ja. Ich arbeite von zu Hause aus und das Spannendste, was passiert, ist, dass ich mit den Hunden rausgehe oder einkaufen gehe. Und beides mache ich im Moment nicht.
Okay, also auch keinen neuen Kontakt zum Axtmörder oder so?
Nichts dergleichen. War einmal zwischendurch, weil Holly irgendwie ein bisschen Durchfall hat oder so, musste ich mal einmal zwischendurch mit ihr rausgehen, was auch
Holly ist dein Hund, muss man sagen, vielleicht für alle
Dinge. Genau. Ja. Was glücklicherweise jetzt auch ohne irgendwie einen Kreislaufkollaps meinerseits ganz gut funktioniert hat. Und das war's. Das war irgendwie das Einzige, was halbwegs aufregend war, was passiert ist innerhalb der letzten Woche, dass ich einmal mit dem Hund draußen war, damit der Hund kacken konnte. Und ansonsten hänge ich ganz, ganz viel vor dem Fernseher, versuche eine Position zu finden, die möglichst schmerzfrei ist und schaue mir irgendwelche Dinge an auf, keine Ahnung, zum Beispiel auf Netflix oder so.
Ich hab einen Serien, aber fang du mal, was hast du was?
Ich brauche Tipps, weil das große Problem ist halt, dann suchst du irgendwie nach was du gucken willst. Und ich glaube, Netflix und andere auch haben nicht umsonst so eine teilweise sehr räudige, gerade in der App, die bei uns auf dem Fernseher drauf ist zumindest, in der App so eine sehr räudige Navigation, weil sie wissen, dass in Sachen Content ist es teilweise so dünn, dass sie ganz froh sind, wenn die Leute eine Stunde damit verbringen, durch Menüs zu navigieren, um überhaupt was zu finden, was sie gucken wollen. Und dann bin ich natürlich noch ein großer Freund davon, Serien, gerade so Comedy-Serien oder so im Original zu gucken. Und das ist dann bei Amazon Prime, dann suchst du Ewigkeiten nach irgendwas und denkst dir, Mensch, das ist interessant. Mhm. Und dann guckst du nach und stellst fest, oh, das gibt's nicht in der Originalversion. Das gibt's nur übersetzt. Und dann scheidet das irgendwie auch aus. Aber Tipps brauche ich definitiv. Ich bin mittlerweile so verzweifelt, dass ich die YouTube-Sachen auf dem Fernseher gucke. Wobei es da auch gute Sachen gab. Wenn wir gleich nochmal zu Savior wollen, da gab es auch ein paar ganz gute Sachen auf YouTube zu. Und sogar die Mediatheken durchstöber.
Ich habe festgestellt, dass ich bei Netflix, ähnlich wie du, dieses Angebot ist ja manchmal so überwältigend. Und dann siehst du so viele Klassiker. Und dann denke ich, aber ich gucke die quasi nur in Gedanken. Also ich habe keinen Bock, die wirklich zu gucken, sondern ich gucke dann, Zurück in die Zukunft 2, dann lächle ich kurz, dann läuft der Film sozusagen in super Geschwindigkeit durch meinen Kopf und dann gehe ich zum nächsten Bild. Kennt ihr das, wo du dann so, oder weiß ich nicht, dann siehst du da irgendwie, irgendein Tarantino, den du schon 20 Mal gesehen hast oder Casino oder so. Aber natürlich gucke ich nicht nochmal 3,5 Stunden Casino, sondern ich gucke dann nur auf das Thumbnail. Dann läuft der Film in meinem Kopf ab und dann ist es, als ob ich den geguckt habe.
Ich habe das bei Serien manchmal, dass ich mir bei Serien irgendwie denke, eigentlich hättest du mal Bock, wieder Serie XY zu gucken. Dann stellst du fest, hier ist zufällig die komplette Serie. Und dann bist du so kurz vor der ersten Folge und denkst dir, eigentlich doch nicht. Und lässt es dann doch irgendwie wieder bleiben.
Habe ich den Tipp von euch, don't fuck with the cats? War der von euch?
Nee, das heißt aber
ich habe das zumindest gesehen und fand die interessant.
Wie heißt denn das nochmal?
Das heißt, warte.
Okay, auf alle Fälle habe ich das geguckt und ich muss sagen, das war ja super. Diese Serie, diese Serienmörder, den sie da im Internet jagen.
Du hast doch auch neulich diese Aaron Hernandez
Story. Don't fuck with cats.
Don't fuck with cats, okay.
Was?
Jochen hatte doch neulich auch diese Aaron Hernandez Story geschaut, glaube ich, ne? Hat's mal irgendwie zwischendurch
probiert. The Mind of Aaron Hernandez, ja.
Da gibt es halt, also die haben gelegentlich echt gute, was heißt gute, das ist immer Geschmackssache, ob man solche Dokus halt mag, aber ich guck gerade so Crime-Dokus immer super gerne
und ich war noch zwei von denen. Meine Frau guckt die alle, diese ganzen Crime-Dokus und so, und ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das einerseits beklemmend und andererseits finde ich es auch, es ist so ein bisschen moralisch fragwürdig. So, dass man lauter Serienmörder so ihr eigenes Netflix-Format gibt und so, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde das, also das ist zwar nicht der Grund, warum ich es nicht gucke, aber irgendwie finde ich, man merkt ja bei Netflix immer, was gerade angesagt ist, weil du dann irgendwie 20 vergleichbare Sachen findest und diese ganzen Inside the Mind of a Killer und Unschuldig im Knast und was weiß ich, da gibt es so viel mittlerweile. Ganze Crime-Geschichten.
Ich mag es ganz gerne.
Ja, es ist ja auch mega beliebt.
Super, super mega interessant. Also vor allen Dingen, wenn man sich dann halt, wenn das so Fälle sind, wo du dir denkst, wie konnte der so lange unentdeckt bleiben oder wie konnte das irgendwie funktionieren und so lange gut gehen, natürlich in Anführungsstrichen. Ne?
Aber da musste ich zum Beispiel dran denken, vielleicht, was mich daran stört, ist, dass das halt echt ist, dass es halt nicht Fiction ist und das macht mir immer irgendwie so ein Unwohlsein.
Das ist ja der spannende Teil daran, ne?
Ja, aber das hat auch immer so was Bedrohliches. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, wir sind durch Österreich da gefahren und da, also zwischen Österreich.
Österreich hat auch was Bedrohliches, meinst du?
Tatsächlich, wir sind durchgefahren, dann waren da so lauter, ich weiß gar nicht, es waren keine Bauernhöfe, aber das waren so kleine Holzhütten. Also riesengroße Flächen, da waren so einzelne Hütten. Alle 30 bis 100 Meter war so eine kleine Hütte. Und da habe ich auch nur gedacht, ey, wer weiß, wie viele Gefangene unter dieser Hütte gerade sind. So. Und ja, ohne Scheiß, weil du erfährst ja immer nur von denen, die erwischt wurden. Ja, weißt du, stimmt. Diese ganzen Serientäter und so, das sind alles die, wo es rausgekommen ist. Aber guck mal, wie viele vermisste Menschen es gibt auf der Welt. Wo es keine Leiche gibt, wo es, nee, keine Ahnung, wo nie was rausgefunden wurde. Es sind Tausende, Hunderttausende. Und wo ich mir denke, Alter, wer weiß, was die da alle unter ihrer Holzhütte noch für einen alten Graben aus dem Zweiten Weltkrieg haben und da irgendwelche Gefangenen, so Josef, wie hieß er, Josef Fritzl oder wie hieß der? Mhm. Fritzl, so wo man denkt, wie alt, die waren 15 Jahre oder 20 Jahre da unten in seinem Keller verließ.
Ja, wobei das ja keine so eine versteckte Hütte im Wald war oder so. Aber das ist ja oft so, dass dann, der Klassiker ist ja, dass irgendwelche Spaziergänger im Wald irgendwo so eine Leiche finden, ja, oder so. Und da denke ich mir, ich bin jetzt natürlich logischerweise im Moment nicht gerade häufig im Wald spazieren, aber was, wenn du mal so ein Spaziergänger bist?
Und sowas findest?
Du bist gerade irgendwo im Urlaub schön unterwegs und läufst durch die Gegend und dann siehst du da plötzlich irgendwie so eine skelettierte Leiche rumliegen.
Ach du Scheiße.
Ja, jetzt geht ihr nicht mehr spazieren, Leute.
Aber da, so fängt der Serientipp an, den ich euch geben wollte. Exakt genauso, ein Typ geht durch den Wald und findet eine zerstückelte, ziemlich zerfetzte Leiche von einem Kind. Und und das Ganze ist basiert, glaube ich, auf einem Stephen King Buch. Die Serie nennt sich The Outsider und ist mit Jason Bateman in der Hauptrolle, den man ja zum Beispiel kennt auch aus
hier, Arrested Development, ne?
Ja, Arrested Development und diese andere Breaking Bad mäßige
Ozark,
genau.
Oh, die fand ich gut, die Serie.
Und das Interessante ist, ich will jetzt nicht zu viel warten, aber das ist alles erste Folge, also es ist auch so ein bisschen Mystery.
Wie läuft das denn?
Auf HBO und auf Sky und iTunes USA. Und jedenfalls ist er wird verdächtigt, diesen Mord begangen zu haben, weil er als letztes gesehen wurde, wie das Kind in seinen Lieferwagen gestiegen ist. Der Lieferwagen voll mit Blut, mit seinen Blutspuren, seine und so weiter. Und stellt sich aber raus, dass er ein Alibi hat. Er war nämlich irgendwie 70 Kilometer entfernt auf einem Kongress zur Tatzeit. Und auch davon gibt es Videos. Und die Polizei weiß jetzt nicht genau, also die gehen dem Fall halt nach. Wie kann es sein, dass der quasi an zwei Orten, also dass der quasi zweimal existiert, so ungefähr. Und wird dann verhaftet und weiß natürlich von, und sagt, er weiß von nichts und er spielt halt Jason Bateman, so einen Familienvater und sagt so, was, das ist völlig verrückt, ich war auf einer Fortbildung, ich kann es gar nicht gewesen sein. Und dann gibt es aber so Rückblicke, die zeigen, dass das war und man weiß aber noch nicht, wie das alles zusammenpasst. Sehr spannend, sehr gut inszeniert, hat so ein bisschen so, falls ihr auch auf HBO gesehen habt, wie heißt
True Detectives?
True Detectives. Mhm. So ein bisschen so ein eher eine ruhige Erzählweise, sehr atmosphärisch, gute Bilder.
Warte mal, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben, das klingt interessant. Wie heißt die?
The Outsider.
Aber es ist eine fiktionale Geschichte, ne?
Ja. Es basiert, glaube ich, wie gesagt, auf einem Stephen King Buch und hat, glaube ich, was über... Ich bin ja auch noch nicht durch, deshalb kann ich auch noch nicht sagen. Aber es hat so eine Mystery-übernatürliche... Kommt jetzt nicht Fantasy irgendwie, da kommt ein Drache und der Drache hat das Kind irgendwie, sondern in ein Gnomdorf gezerrt.
Ja, aber also Stephen King halt. Da ist
ja, ne? Also ein bisschen.
Kann halt immer alles Mögliche. Ne?
Aber das war echt, da hat mir echt gut gefallen. Also wenn ihr die Chance habt, da irgendwie das zu gucken, dann merkt euch mal The Outsider.
Ich habe mal jetzt eine Frage. Kennt ihr das auch, wenn ihr, so wie du jetzt neben mir sitzt und jemand erzählt über eine Serie und du rätselst die ganze Zeit, hast du das gesehen? Dir kommt das so ein bisschen bekannt vor, du weißt nicht genau, ob du es gesehen hast? Also muss ich jetzt an mir zweifeln?
Ich bin mir sicher, dass du es nicht gesehen hast.
Okay.
Wie denn? Hast du Sky?
Ja.
Vielleicht hast du es doch gesehen.
Ja, Okay, aber das mit mir stimmt alles. Also das kennt ihr auch.
Also das würde ich niemals bejahen, Jochen.
Nee, ich habe gerade echt gerätselt. Ich dachte so, mach dein Hirn schlapp. Genau die Geschichte hast du doch geguckt oder vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht.
Naja, aber wie also das
kennt ihr das?
Ich glaube nicht so sehr.
Okay, dann nicht. Vielleicht kenne ich sie auch nicht. Ich muss sie mir angucken und dann kann ich's. Du hast es gerade erzählt.
Also
und
vielleicht schon, weil ich glaube, es gibt manchmal so Filme oder sowas, dass gerade wenn man sowas mal angefangen hat zu gucken und dann nicht zu Ende geguckt oder so.
Oder eine ähnliche Story, ne?
Ja, wie gesagt, also dass eine Leiche irgendwo gefunden wird und jemand zu unschuldig verpflichtet, wollte ich schon sagen, verdächtigt wird, das ist ja jetzt erstmal eine Prämisse, die relativ normal ist. Aber
gängig ist, ja.
Ich habe auch so viele Serien, die ich nicht zu Ende gucke, die ich eigentlich geil fand und dann denke ich so, scrollst du wieder rum, ach scheiße, die muss ja auch noch zu Ende gucken. Aber das kennt ihr auch, ne? Dass man,
ja,
oder
ja,
guckt ihr immer eine Serie
das ich
zu
zum Beispiel
Ende mit, und fangt dann die nächste an.
Also zum Beispiel, ich habe das bei Better Call Saul, wo ich immer noch in der, ich glaube, 4. Staffel hänge, weil ich, also Better Call Saul und ich, das ist so eine Geschichte voller Missverständnisse, weil ich war ja mega Breaking Bad Fan. Es
zieht sich so manchmal.
Ja, und es ist manchmal ist das Pacing so langsam. Mhm. Ich mag das eigentlich, aber manchmal ist es mir zu langsam. Manchmal geht's einfach nicht voran und dann habe ich auch einfach wieder keinen Bock. Und dann gibt's aber wieder mal Phasen, wo ich denke, so jetzt bin ich in der perfekten Better Call Saul Stimmung. Dann gucke ich eine Folge, ist aber keine Serie, wo ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt 5 Folgen hintereinander gucken, sondern eher so eine pro Monat. Deshalb komme ich da immer nur
geht mir ähnlich
sehr langsam voran. Aber es gibt halt auch Serien, die willst du halt einfach so durchfressen. Wobei zum Beispiel Stranger Things, ich bin eigentlich gar nicht so ein Stranger Things Fan, aber die ist so leicht zugänglich. Da kannst du halt auch 3 Folgen hintereinander gucken und irgendwie.
Und Ozark kommt jetzt auch
so wie dir bei Better Call Saul, bei Stranger Things. Da kam ich irgendwie nie weiter.
Ja, kann ich auch total verstehen. Ich fand den Hype auch total übertrieben, weil dafür ist die Serie einfach auch gar nicht so gut.
Ich habe die erste Staffel geguckt und fand, also vieles von dem ist natürlich dieser Retro-Aspekt von dem, den man halt kennt, wenn man in der Zeit groß geworden ist. Und grundsätzlich fand ich die Idee auch spannend, aber irgendwie war da nie so der Punkt, wo es mich so komplett gecatcht hätte und bis zur zweiten Staffel habe ich es dann nicht geschafft.
Kennst du eigentlich, Georg, kennst du Friday Night Lights? Du bist doch so ein Football-Fan. So
Football-Serie.
Hast du die geguckt?
Ja, zumindest die ersten 2 Staffeln oder so. Ich hatte mir halt irgendwie so ein bisschen mehr Football erhofft und ein bisschen weniger Soap Opera.
Und also ich hab mir die gekauft, so komplett auf Blu-ray, weil die mir so oft empfohlen wurde und ich mag ja durchaus, wenn es so ein bisschen, ja, so ein bisschen soapiger ist, dann noch mit Football und allem, das hat mir eigentlich, ich habe noch nicht weitergeguckt, ich habe erst 3 Folgen geguckt, das hat mir ganz gut gefallen, die ist ja schon ein bisschen älter, die ist glaube ich 10, 15 Jahre alt und die wird aber so als eine der besten dieser Art bezeichnet und da wollte ich nur mal wissen, ob du die kennst.
Kenne ich schon.
Ich möchte dir so eine Podcast-Empfehlung abgeben, ich habe nämlich letztens Faking Hitler gehört, habt ihr es schon durch? Habt ihr es
von Nils Bokelberg.
Genau, der hat das Drehbuch gemacht, sensationell, ich habe es in 2 Tagen durchgehört, es sind glaube ich 11 Folgen, 30 bis 40 Minuten. Es ist so unfassbar gut.
Und erklär mal, worum es da genau geht.
Es geht um die Hitler-Tagebücher bei Stern, wie sie der größte Medienskandal damals. Das war, glaube
ich, heute noch einer der größten.
Wahrscheinlich, ja, genau. Und es wird halt praktisch die Geschichte dieses Stern-Journalisten, es ist also seine Geschichte, die erzählt er, aber er hat ja auch ganz viel Originaltöne mitgebracht. Er hat nämlich
nicht sogar verurteilt worden für irgendwas?
Na klar, der arbeitet jetzt hier auch in Hamburg irgendwo im, keine Ahnung wo, der war, saß im Knast hier, ist ja ein Hamburger.
Ist das die Stonk-Geschichte?
Genau, das ist die Stonk-Geschichte und das Gute ist, es gab noch nie O-Ton-Ausschnitte, also Originaltöne, wie dieser Stern-Reporter halt mit dem Kujo, also mit dem Fälscher gesprochen hat. Also und der hat praktisch 400 Tapes aufgezeichnet, wie er telefoniert hat. Also Originalmaterial. Mhm. Und das wird halt in diesem Podcast verwendet, wie die beiden sich unterhalten. Also der eine will die Hitler-Tagebücher kaufen und der andere weiß, scheiße, ich schaffe bis morgen kein neues Tagebuch. Ich muss bitte den Stern-Redakteur hinhalten und lässt sich Ausreden einfallen. Und das ist halt Originalmaterial. Und wenn du denkst, so, wie geil, da wird erstmal das ganze Ausmaß und diese Absurdität dieses Skandals da deutlich, wo man sich dann hinterher fragt, ich komme zum Schluss, die beiden müssen eigentlich unter einer Decke gesteckt haben. Es geht eigentlich gar nicht an. Aber das ist mein Tipp. Hört euch das an. Das ist wirklich sehr, gut gemacht, unterhaltsam.
Ist das privat produziert oder ist das von irgendeinem Sender?
Nee, ist vom Stern. Ne? Das ist eine Produktion vom Stern.
Das ist hier von Nils Buckelberg und Maria Lorenz genau, und so.
Genau. Aber es ist eine Sternproduktion, glaube ich, ne? Genau.
Ja, das kann sein.
Und die haben praktisch das ganze Sternarchiv auf links gedreht, mit Zeitzeugen gesprochen. Großartig. Kann man wirklich weghören.
Ja,
ja, ja es gut, gibt, ich brauche solche Sachen im ja, Moment.
Also ich
habe so viele Medien am Konsumieren.
Ja, podcastmäßig kann ich, oh Gott, da kann ich so viel empfehlen, aber ich höre hauptsächlich, ich höre ganz viele englischsprachige Podcasts. Ich kann mal kurz meine Podcast-App für euch öffnen. Oh, dann ja. Dann gebe ich euch mal ein paar Tipps, wenn ihr denn auch Bock habt auf Englisch. Also natürlich Joe Rogan Podcast ist ja sowieso gesetzt. Da kann ich zum Beispiel die Folge 1439 mit Michael oder Michael Osterholm empfehlen, der ein ist einer der angesehensten Epidemiologen und ist der Director vom Center for Infectious Disease Research and Policy und er redet mit Joe Rogan über den Coronavirus. Hochinteressant. Finde ich, nimmt einem so ein bisschen die Angst, auch wenn er eigentlich nicht so viel Positives zu sagen hat, aber es ist so ein bisschen nochmal ein anderer Blick auf alles und er erklärt auch nochmal, was völliger Quatsch ist, was auch viele, so zum Beispiel Joe Rogan fragt ihn dann, ob, wenn man in die Sauna geht, ob das hilft durch die Hitze und solche Sachen. Ne? Und er sagt, das ist völliger Quatsch und so. Also es ist ganz interessant. Dann kann ich empfehlen Two Bears, One Cave. Das ist der Podcast von Tom Segura und Bert Kreischer. Das sind auch zwei meiner momentan Lieblings-Stand-Up-Comedians. Sehr, sehr lustig. Dann gibt es ebenfalls mit Bert Kreischer und Bill Burr einen Podcast, der sich logischerweise The Bill Bird Podcast nennt. Kommt auch nur alle zwei Wochen. Und dann ein Podcast-Tipp noch, wenn man so, kann ich zum Beispiel zum Einschlafen sehr empfehlen, Making Sense with Sam Harris. Sam Harris ist auch so ein Intellektueller und ein Neuroscientist und Philosoph und super smarter Typ, der war auch schon mehrmals bei Joe Rogan, der hat immer interessante Gäste da und die reden über ganz viele unterschiedliche Themen, mal über was zum Beispiel die Relation von Glück und Reichtum oder jetzt natürlich auch Corona ist ein Thema, manchmal sind die US-Wahlen oder Trump ein Thema, manchmal sind es aber auch irgendwelche so normale Sachen wie Sex und Macht, gibt es einen Podcast oder wie funktioniert eigentlich Rassismus, was ist mit Glauben, wie wird man gläubig und wie verlässt man Glauben und so, also ganz viele philosophische Fragen auch und das ist, erstens hat er eine super beruhigende Stimme.
Ja.
Ja, so, das macht, und der ist so smart und, hey. Und klug und aber auch so bodenständig und irgendwie so, der hat keine, du hast bei dem nie das Gefühl, ähnlich wie bei Joe Rogan, dass der eine Agenda hat, sondern der ist einfach neugierig und unterhält sich immer sehr cool.
Oder wenn einige nicht zustimmen, was Joe Rogan betrifft.
Ja gut, aber ich glaube, ich kann ganz gut mitreden, weil ich sehr, sehr viel gehört habe. Und
ich weiß, das stört die sind heute ja nicht. Ne? Also es gibt ja einige Leute, für die ist Joe Rogan quasi in der Hitler-Ecke. Ne?
Also
was natürlich totaler Bullshit ist. Aber
was halt wirklich völliger Quatsch ist, was jeder
weiß. Ich weiß.
Das wüsste ich ja mal, wer das sagt. Also, und das soll mir mal jemand beweisen anhand von irgendwas. Ach,
natürlich geht es nicht.
Also das
geht im Prinzip nur darum, dass er gelegentlich mit Leuten spricht, die nicht nur auf einer Seite des politischen Spektrums sind. Das ist im Prinzip die Kernkritik.
Ja gut,
um geht.
Das ist gut. Das
wenn du mit also, Leuten redest,
ja, er hat mit Jordan Peterson geredet oder so, ja.
Zum Beispiel, ja. Genau.
Aber gut, also wie gesagt, da bin ich der Meinung, das würde ich nicht unterschreiben. Im Gegenteil, ich finde, dass er eine sehr interessante Grundneugierde hat. Und ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland jemanden gibt, der einerseits so eine Reichweite und dadurch auch solche hochrangigen Gäste, ich meine, der hatte Bernie Sanders und so in seiner Sendung. Also das ist schon krass, wen der so alles, oder wie heißt der hier, der Whistleblower da?
Julian Assange?
Nee, der andere.
Snowden?
Ja, Edward Snowden hatte der zum Beispiel sehr gute Folge. Joe Rogan mit Edward Snowden, da hört man quasi nichts von Joe Rogan, weil stellt sich raus, es gibt noch jemanden, der noch lieber labert als Joe Rogan, ist Edward Snowden, der irgendwie aus Russland per Skype zugeschaltet ist und einfach nur labert. Aber es ist so interessant, der hat ja auch manchmal der CIA-Leute da oder irgendwelche Ex-Marines und so. Und das ist so krass, weil er stellt denen halt die Fragen, die du in so einer Talkshow, wenn du, oder sowas, wir haben halt Lanz und Anne Will und so, das sind halt so läppsche Talkshows. Talkshows, wo irgendwelche Politiker-Fuzzis sitzen, die alle 10 Minuten ihre auswendig gelernten 10.000 Mal paraphrasierten Antworten rausballern. Und die erste Frage, die er zum Beispiel diesem Virologen stellt, die allererste Frage, er sagt, hi, was für ein Timing? Müssen wir uns Sorgen machen oder ist das alles ein hochgebauschtes Thema? Ist jetzt keine besonders kreative Frage, aber es ist die erste Frage. Da wird nicht erstmal, oh, du hast 1000 Bücher geschrieben und es ist schön und bla bla, sondern er stellt die erste Frage, die ich auch, wenn ich nur eine Frage hätte an diesen Virologen.
Ja, naheliegende Frage.
Genau, und das finde ich halt so, der traut sich das einfach, die Sachen so zu fragen, wie sie mir auch in Sinn kommen würden. Und dadurch entstehen dann immer sehr interessante Gespräche. Und manche von diesen Podcasts sind ja auch 2-3 Stunden lang. Und das finde ich halt geil, weil wo siehst du das heutzutage oder wo hörst du das noch, dass irgendeine interessante Persönlichkeit, sei es ein Prominenter, ein Politiker oder sonst irgendwer, sich hinsetzt und 2-3 Stunden einfach ein Gespräch führt. Und das ist genau das, was ich an Podcasts so liebe, dass es da eben geht. Im Fernsehen gibt es das nicht. Da gibt es immer nur einestündige oder 2-stündige Talkshows mit 10 Kandidaten, wo jeder 5 Minuten Redeanteil hat, dann fallen die sich ins Wort und bla, aber dass man wirklich einer 3 Stunden ausführen kann, was er denkt, wie er das sieht, was er meint und das wird nochmal hinterfragt und es entsteht ein richtiger Diskurs und eine Diskussion. Ich finde das gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je.
Ne? Dass man, dass vielleicht haben die Leute sie wieder Sehnsucht nach mehr Informationen und also nach tieferen Informationen und länger. Ich merke das an mir. Ich sitze ja oft im Auto, dass ich wirklich Podcast. Ich habe mir letztens tatsächlich sogar eine Folge von der Uni runtergeladen, wo es darum geht, GmbH-Gründung und irgendwie so ein scheiß Jurarecht. Ich habe überhaupt nichts mit Jura am Hut. Dem habe ich 90 Minuten zugehört, diesem Uni-Professor, wie er irgendwelche GmbH-Gründung erzählt hatte, weil mich das interessiert hatte. Und da merke ich so, man kann zuhören, wenn man will.
Ich glaube, dass es da durchaus gerade in der Zeit, wo wir durch Social Media und so viele Informationen in kleinen Häppchen uns in den Kopf ballern, mit Twitter und Insta-Stories und so weiter, alles kommt so schnell und ba. Und da ist das so eine schöne andere Form, mal wirklich ausführlich sich einem Thema oder einem Gespräch zu widmen und dem wirklich zuzuhören und der Entwicklung dieses Gesprächs dann auch zu lauschen. Und deshalb finde ich es auch Quatsch, wenn man sagt, der ist rechts oder der ist irgendein Nazi oder was weiß ich, weil das wird ihm überhaupt nicht gerecht und ich kenne gar kein Gespräch. Nee, ich weiß, ich sage das jetzt auch nur stellvertretend für Leute, die das dann irgendwie dann vielleicht denken oder so. Wenn dann irgendwie aus einem 3-stündigen Gespräch oder so ein Satz rausgezogen wird oder so, aber wenn man sich wirklich diese Podcasts anhört oder so, dann wird man feststellen, im Gegenteil, dass das ein total differenzierter, liberaler Typ ist, der einfach nur sehr neugierig ist und einfach daran interessiert ist, was Experten oder Wissenschaftler oder was auch immer Leute, die ein spezielles Wissensgebiet haben, was die denken und was die sagen. Und ich finde das, also es ist nicht umsonst der mittlerweile, glaube ich, einflussreichste Podcast der Welt. Und
wenn man hat er mehr als wir?
Knapp.
Wie viel hatten wir so?
Ich glaube, ich habe 5, 6 Folgen oder so von dem gehört. Ich höre da immer nur so punktuell mal rein. Das ist ja nichts, was ich irgendwie sehr regelmäßig hören würde.
Also ich glaube, der hat keine Folge unter 2-3 Millionen Zuhörer.
Ja, und vor allen Dingen auch kaum eine Folge unter 2 Stunden Länge, ne?
Ja, also ist schon, das Geile ist, der Typ ist ja eh ein Phänomen. Der ist ja Stand-Up-Comedian seit 25 Jahren und auch kein schlechter. Tingelt also auch immer noch durch irgendwelche LA Nightclubs, dann ist er Mixed Martial Art, ist seit fast Beginn an UFC, also von der Ultimate Fighting Championship, ist er der, nicht der Ringsprecher, aber der macht die Kommentator und auch macht die Post-Fight-Interviews, das heißt, find mal jemanden, der einerseits so einen Podcast hat, super intellektuelle oder super interessante Gespräche führt, Ultimate Fighting Experte ist und nebenbei Stand-Up-Comedian. Also der Typ ist so eine interessante Mischung an unterschiedlichen Sachen und es gibt seinen Typ eben auch wieder. Ich bin wirklich teilweise wirklich fasziniert und mittlerweile großer Fan. Und höre fast jeden Tag mindestens eine Folge von seinem Podcast und versuche.
Aber den gibt es nicht irgendwie auf jeder, also YouTube gibt es den auf jeden Fall, aber den gibt es zum Beispiel, glaube ich, nicht bei Spotify, ne?
Nee, ich glaube, den gibt es nicht auf Spotify, aber den gibt es halt über einen Podcatcher, ganz normal, die Joe Rogan Experience. Und auf YouTube gibt es das Ganze dann auch immer noch mit Video, also er macht das einmal als Videocast und einmal eben dann als Podcast ausgespielt. Ja, das sind so, lange Rede, kurz Sinn, das sind meine Podcast-Empfehlungen. Podcasts sind geil, Mann. Ist momentan mein Favorite, nicht nur zum Machen, sondern auch zum Hören.
Und vor allen Dingen heute zu machen, super, weil die Technik läuft so wunderbar, ne? Also zwei Mikrofone hier am Start, du hast noch keinmal gemeckert, du hast einen Kaffee gekriegt mit Zucker.
Ey, ohne Scheiß, jetzt wo du sagst, was ist denn, was geht?
Dass du das nach einer Stunde senden wir, jetzt eine Stunde fällt das erst auf.
Ja, jetzt wo du es sagst, aber das ist ja eigentlich das Positive, dass wenn es dir nicht auffällt, dann... Du hast hier komplett neu...
Naja, so ganz neu nicht, aber so, dass es funktioniert. Ich habe ein bisschen hier rumgefummelt. Ich bin ganz stolz.
Ja, es ist auch wirklich...
Ich wollte da nicht direkt rauskommen und so...
Nichts
so,
raschelt.
Nicht direkt so auf die Glocke, sondern solltest...
Nee, das hast du, du hast hier richtig
ja, ein das, schönes Setup. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier dann auch zwei Wochen eingeschlossen werden müssen, dann habe ich hier gedacht, dann braucht man das Set schon gut eingerichtet, damit wir hier jeden Tag so... senden können, falls wir nicht mehr auf die Straße dürfen.
Wenn du den Coronavirus hättest, wäre ich auch in Quarantäne, ne? Und umgekehrt.
Ja.
Dann ist das ganze Haus, oder wie? Ist das so?
Ich denke mal. Dann kommt hier so ein Flatterband und dann kommen die Menschen mit den Anzügen und dann werden sie den Finger in den Po stecken und den Fieber messen. Jetzt mal ganz kurz nochmal zu dem Coronavirus. Da ist ja der Hannover-Spieler, ne? Namentlich auch genannt worden, dass er infiziert ist.
Ja.
Ist das nicht, verstößt das nicht grundsätzlich schon mal gegen das Ärztegeheimnis? Oder muss man den Namen dann nennen? Also ist das jetzt nicht für den auch total scheiße?
Ich glaube, es lässt sich in dem Fall vermutlich schwer verhindern, weil er ja eine Person in der Öffentlichkeit ist. Ja, aber
du steckst jetzt in seiner Haut. Und da sagt der Verein, gibt den Namen bekannt. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Geschichte jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es gelaufen ist, ob er es vielleicht auch selber gesagt hat, aber ich möchte jetzt nicht meinen Namen als Fußballspieler sehen. Thomas Müller ist infiziert. Ist doch scheiße. Thomas Müller.
Ist schon gut.
Ich bin, ja, danke, Georg.
Das wärst du Weltmeister.
Ja, das stimmt. Aber muss man den mit Namen öffentlich online stellen?
Ja, ob man muss, weiß ich nicht, aber ich also es ist ja jetzt kein, ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht.
Siehst du, ich jetzt.
Weiß gut. Ich nicht, aber jetzt ist es ja eh zu spät.
Das genau. So ja. Leute.
Wofür es noch nicht zu spät ist, ist hoffentlich ein knackiges Rätsel vom Jochen, von Georg.
Ich wollte doch.
Ernsthaft?
Ja.
Du wolltest.
Also wenn ich darf.
Oh mein Gott.
Muss okay, Georg entscheiden.
Gehabt, aber kannst, ich, meins wäre sowieso, glaube ich, kein so langes gewesen. Aber
naja, ich behaupte einfach mal, lass auch erstmal kurz Jochen und vermutlich brauchen wir danach trotzdem eins.
Also ich habe Angst, dass es erstmal bei euch wieder nicht gut ankommt, deshalb habe ich es relativ einfach gemacht. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich es so einfach gemacht habe, dass ihr es schnell rauskriegt. Aber ich lasse mich gerne von euch schlagen. Achtung.
Wie so oft, wir schlagen dich auch dauernd.
Pablo Escobars Erbe bereitet heute Kolumbien ziemlich große Probleme.
Ja.
Was hat er hinterlassen?
Nilpferde.
Du Arschloch, ich wusste es, dass du die Geschichte kennst.
Nilpferde?
Ich wusste es. Monster Kill. Ich eine Frage.
Was, also... Ja. Nilpferde? What the fuck?
Ja, er hat so ein Privatzoo gehabt mit Nilpferden und dann irgendwie sind die teilweise ausgewildert worden und jetzt haben sie in Kolumbien ein Nilpferdproblem, dem sie nicht so richtig...
Nee, das war, die sind nicht ausgewildert. Erzähl die Geschichte doch richtig. Der hatte tatsächlich...
Ich kenne sie nicht komplett.
Also der hatte einen Zoo und als sie den erschossen haben, haben sie gesagt, was machen wir jetzt mit dem Zoo? Ach, die Tiere kommen raus in irgendwelche anderen Zoos oder wir lassen die frei rumlaufen, die Giraffen und alles, was da war. Nur das Blöde war, die Nilpferde, die haben sie nicht gesehen, weil die unter Wasser waren. So, und dann waren da 4 dicke, fette Nilpferde in seinem Teich und die haben sich vermehrt. Und in Kolumbien gibt es halt nicht so viel Nilpferde, also eigentlich gar keine, glaube ich. Und die haben sich in diesem Reservoir, mittlerweile sind es 80 von diesen riesen, fetten Nilpferden, die alles wegfressen, ist auch gefährlich für die Bevölkerung, so Nilpferd. Ja, und jetzt haben die ein großes Problem und wissen nicht, was die damit machen sollen.
Ja, aber...
Das ist das Kokainproblem das kleinere gewesen. Ja,
aber kann man die nicht einfach verscheuchen?
Du wolltest erschießen, wolltest du sagen, ne? Der lag erschießen
mir auf lag, der Zunge. Ja, es stimmt, es lag mir auf der Zunge. Nicht, weil ich das gut finde, weil ich mir einfach denke, ja komm, in Kolumbien...
Dann sind sie halt weg. Ne?
Aber im Zweifelsfall kann man auch einfach sagen, ups, habe ich aus Versehen die Tür offen gelassen vom Stall.
Und dann die sind nicht im Stall, die sind laufen da frei rum.
Ja, aber dann lass sie doch da laufen.
Die fressen alles weg und...
Was fressen die denn weg? Was frisst denn Nilpferd?
Das Problem, tatsächlich, diese ganzen Teiche, die es da gibt, die kippen um, weil diese dicken, fetten Nilpferde Gras fressen und dann gehen sie ins Wasser und kacken alles zu. Bakterien ist das große Stichwort und es kippt alles um, ganz Kolumbien ist gefährdet.
Die sind ja auch brüllend gefährlich für den Menschen, die Nilpferde.
Im Moment, von wie vielen Nilpferden reden wir?
80.
Der hatte 80 Nilpferde?
Nein, 4.
Nein, er hatte 4, die haben gefickt.
Und die haben, richtig, Georg bringt es auf den Punkt, die haben gefickt. Und dann gab es mehr und immer mehr. Und nach einem Jahr haben die festgestellt, hier waren Nilpferde.
Moment, der hat in einem Jahr haben 4 Nilpferde
dann lass es
so viel gefickt,
sein.
Dass 80, das kann ja gar nicht sein. Wie viele, Moment, von 4 Nilpferden müssen ja mindestens, wie viele von denen waren denn Weibchen?
Nein.
Ich bin kein Nilpferd-Experte, aber ich habe, das geht, also die machen es, also es geht schnell, wahrscheinlich.
Das geht schnell?
Auf alle Fälle innerhalb von 25 Jahren sind es jetzt 80.
Wie schnell kommt denn so ein, wie lang ist ein Nilpferd schwanger?
Das geht doch, fragst du das von uns?
Das geht doch nicht schnell. Komm,
wer googelt, verliert, oder wie war das?
Nein, ich habe einfach das Gefühl, hier wird wieder mal Relotius-mäßig irgendein Scheiß erzählt, weil du gar keinen Plan hast, ob es da 80 Nilpferde gibt und ob 4 die Ursprungsform.
Also.
Das ist doch Quatsch. Wie sollen denn aus 4 80 werden in einem Jahr?
Ist doch nicht in einem Jahr. Wie kommst du auf ein Jahr?
Das hat doch Jochen gesagt, ein Jahr.
Naja, ich hab jetzt nicht gesagt, dass die nach einem Jahr da gewesen sind und alle 80 schon da waren, oder habe ich das gesagt? Dann wäre das
so. Habe ich jetzt zumindest verstanden.
Dann habe ich das so bestimmt nicht gesagt.
Jedenfalls ist seit der Pablo Escobar-Zeit bis heute ist ja ein bisschen mehr als ein Jahr vergangen.
Ja.
Ja.
Schon ein bisschen
okay,
her.
Okay, das stimmt.
Ist auch egal, es ist ein Riesenproblem. Googelt einfach Nilpferd und Pablo Escobar, da steht die ganze Geschichte. Ich google das jetzt nicht,
Pablo Escobar ist viel zu gefährlich, dass dann da irgendwie.
Fakt ist aber, dass ich genau das vermutet habe, was vermutet habe. Georg löst und stellt auch nicht mal eine Frage. Du hast es auch gelesen jetzt die Tage, ne?
Oder so. Nee, ich wusste das schon. Also das habe ich vor Ewigkeiten irgendwann mal irgendwo gelesen.
Ja. Ja, dann stell du doch jetzt dein Rätsel einfach.
Genau, ich mach mein Rätsel. Das ist, glaube ich, auch keins, was so besonders lange dauert.
Okay.
Dann haben wir 2 Rätsel, über die mehr diskutiert als Fragen gestellt
werden. Warte mal, du wolltest ja immer, fang an. Achtung.
Dein Moment, Rätsel. Das ist ja nicht die Musik für das Rätsel. Das ist ja die Musik für den Park.
Ach so, okay.
Das ist vor allen Dingen die Musik für den Abmahnanwalt.
Genau.
Also. Darf man das nicht spielen?
Ich sag dazu.
Frag Xavier Naidoo.
Okay.
Was genau ist eigentlich Londons berühmter Big Ben?
Hallo?
Ja, Moment, das ist so eine Fangfrage.
Ich habe erwartet, dass das kommt. Ich habe erwartet, dass es als Antwort von euch erst kommt. Hä? Verstehe ich nicht. Was soll das sein?
Aber, also, was an dieser Uhr der Big Ben ist? An diesem Turm.
Was genau ist eigentlich Londons berühmter Big Ben?
Na, das ist der Klöppel da unten an der Uhr.
Nein.
Okay, interessant. Also normalerweise würde man ja sagen, es ist dieser Turm, dieser Uhr, wie nennt man das? Uhrturm, Glockenturm, oder? Es ist
Turm, ja.
Ja, aber was genau, Big Ben?
Also ich gebe euch insofern einen Tipp, als das ist keine Fangfrage in dem Sinne, als dass ich irgendwie jetzt ein anderes London oder sowas meinen würde. Ja?
Wir reden schon von der Sehenswürdigkeit aus London, die man kennt.
Genau.
Big Ben Theory. Kleines Wortspiel.
Nicht schlecht.
Warte mal.
Hit it. Ja. Hast du keinen Lacher? Warum den Punch? Dieser Punch ist doch so kacke falsch.
Mann, tun, Jochen.
Mann, ey.
Was brauchst du denn?
100 Jahre beim Radio gearbeitet, dann kommt so ein läppsches.
So.
Das sind die Tasten, die du gemacht hast. Eine Glocke und ein Punch.
Das hier.
Oh, okay, fuck you.
Gut. Sagten auch.
Ich hole noch einen Lacher. Stell dir erstmal die Frage.
Big Ben ist die, hat was mit der Uhr zu tun.
Naja, gut, klar, es hat was mit der Uhr zu tun. Ja, das stimmt.
Ist Teil der Uhr?
Nee.
Wir reden aber von diesem Gebäude, diesem viereckigen, wo die Uhr drin ist.
Im weitesten Sinne reden wir davon, ja.
Was heißt hier im weitesten
Sinne? Na, wenn ich dich frage, was ja, genau
ja,
das
ja,
ist.
Ja, ja, ist ja gut.
Na, dann.
Es ist also, verstehe ich das jetzt richtig, dass der Big Ben, wo wir alle denken, das ist die Uhr mit dem, in dem Gebäude, dass das für uns der Big Ben eigentlich nicht der wirkliche Big Ben ist?
Ja, das verstehst du richtig, ja.
Gut. Und du sagtest aber eben, es ist trotzdem, aber es geht um das Gebäude.
Ich sagte, es hat damit zu tun.
Okay, dann ist der Big Bang zwar das Gebäude, aber es hat noch eine andere Bedeutung. Hat es etwas mit Geräusch zu tun?
Mhm.
Also der Big Bang ist eigentlich...
Nicht Big Bang.
Big Ben. Der Big Ben. Ben.
Nicht Bang, du hast Bang gesagt.
Der Big Hi. Ben. Ja, ja, der Big Ben.
Ja, gut.
Es hat was mit Geräusch zu tun, ne?
Ja.
Es ist etwas, was in der Uhr Geräusche macht. Das war Handy.
Ich habe auch meine nein. Taste belegt.
Hast du gesagt nein? Jein, oder?
Ich sagte jein. Also das hängt von der Definition ab, was du als zum Beispiel in der Uhr bezeichnest.
Oder an der Uhr.
Das habe ich doch schon gefragt.
Du hast gar nicht zugehört gerade. Du warst hier mit Sounds beschäftigt. Ich bin nämlich so nah dran und könnte jetzt gleich lösen, Georg.
Okay.
Also es geht um Geräusche, die die Uhr macht.
Nein.
Fuck! Big Ben. Also, hat nichts mit den Geräuschen zu tun. Willst wahrscheinlich auch so einen Glockenschlag oder
das
irgend sowas.
Das habe ich nicht gesagt, dass es nichts mit den Geräuschen zu tun hat.
Es hat nämlich was mit Geräuschen zu tun.
Richtig.
Wie ich schon herausgefunden
habe. Wie Jochen herausgefunden
Big
hat, stimmt.
Ben heißt das Ganze in Anspielung auf den Big Bang. Das ist ein Wortspiel.
Gut. Aber ich weiß, das war nur eine, du testest nur gerade wieder selbst, ne? Das war nur eine Aussage.
Nein, das war eine Frage.
Ich gebe das Fragerecht mal ab.
Gut.
Also es hat was
mit Geräuschen zu
mit
tun.
Mit Geräusch zu tun. Da habe ich gefragt, durch die Uhr entstehen, hast du gesagt, nein.
Richtig.
Die in dem Turm entstehen.
Ja.
Die entstehen im Turm und haben nichts mit der Uhr zu tun, hast du gesagt.
Ich habe nicht gesagt, dass sie nichts mit der Uhr zu tun haben. Ich habe nur gesagt, dass die Geräusche nicht von der Uhr kommen.
Aha.
Big Ben. Was zu tun damit haben sie natürlich im weitesten Sinne.
Sind das laute Geräusche?
Ja.
Ist das ein lauter Glockenschlag?
Ja.
Also der Big Ben ist eigentlich nicht das Gebäude, sondern der laute Glockenschlag.
Nein.
Big Ben ist...
Ganz schön schwierig.
War das komplett falsch, was der Jochen gefragt hat?
Oh Gott, ich merke mir nicht alles.
Mit der Glocke meine ich das. Mit dem Glockenschlag.
Der Glockenschlag. Nee, es war nicht komplett. Es ging in eine richtige Richtung.
Ist es Teil der Glocke?
Ob Big Ben Teil der Glocke ist? Streng genommen muss ich sagen, nein.
Okay, ich bin dran. Es geht hier nicht um Teil der Glocke, sondern die Big Ben wird durch die Glocke erzeugt.
Nein.
Ach, Mann!
Big Ben nennt man etwas.
Alter, seid ihr so betriebsblind?
Ein Werkzeug oder irgendetwas, damit die Glocke bimmelt.
Nein.
Jetzt sind wir wahrscheinlich. Wir haben die Lösung, die liegt vor uns auf dem Tisch. Wir müssen sie nur noch
auf. Absolut auf dem Tisch.
Die Glocke. Ist Big Ben die Glocke?
Ich bin dran.
Nein, ich. Du bist dran, scheiße.
Nee, wir haben doch schon gefragt, ob es die Glocke ist. Da hat er gesagt, nein. Ist Big Ben die Glocke?
Ja.
Ah, das war zu einfach. Das wollte ich gar nicht fragen, weil ich dachte, das ist zu naheliegend.
Mit die Glocke gebe ich euch aber noch ein bisschen Bonus, denn es gibt mehr als eine Glocke. Big Ben ist die größte und mit 13,5 Tonnen schwerste Glocke des berühmten Uhrenturms am Palace of Westminster. Der Turm selbst hieß übrigens seit Bau recht unspektakulär einfach nur Clock Tower, bis er im Jahr 2012 anlässlich des diamantenen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. In Elizabeth Tower. Also, Big Ben ist die Glocke. Der Turm ist Elizabeth Tower.
Elizabeth Tower.
Also, ja. Das waren zwei Hammer-Rätsel.
Das war ja wirklich mega.
Aber ich glaube, das erste war zu scheiße, das Rätsel. Das zweite, da waren wir einfach zu gut. Kann man das so feststellen?
Zu gut war. Ja, das kann man so feststellen. Ihr wart zu gut für das Rätsel, richtig.
So. Achtung. Was? Achso.
Ja.
Muss ich was drücken?
Naja, das war's mit dem Rätsel.
Nein. Oh Gott.
Warte mal. Wir müssen.
Kann man die Button eigentlich irgendwie beschriften oder so?
Ja, die sind auch beschriftet.
Das ist der Porn.
Es wundert mich nicht.
Bumper.
Es wundert mich nicht.
Liebe Leute, es gibt eine Patreon-Seite, patreon.com/podcast-ohne-Namen. Da könnt ihr uns supporten. Viele, viele, viele Zuhörer machen das schon. Und wir möchten an der Stelle wirklich einmal ausführlicher noch Danke sagen, als wir das ohnehin schon immer gemacht haben. Gerade du, Georg, wolltest, glaube ich, auch zum Thema Patreon, glaube ich, noch was sagen, oder?
Ja, weil wir haben übrigens auch heute da, bevor wir mit dem Podcast und der Aufzeichnung angefangen haben, haben wir da selber so ein bisschen intern drüber gesprochen, weil wir lange Zeit unsere Patrons so ein bisschen, ich will nicht sagen vernachlässigt haben, aber es gab ja quasi von uns lange Zeit nicht wirklich viel an spezieller Gegenleistung für Patrons, ne? Hat eine Weile gedauert und dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen zumindest den Podcast irgendwie einen Tag früher und wir machen den dann werbefrei und so weiter und so fort. Haben aber jetzt zum Beispiel auch unterschiedliche Tiers, die man als Support-Tier wählen kann, also für irgendwie $2, $5 und so weiter und so fort. Und auch da haben wir im Moment keine unterschiedlichen Belohnungen. Das ist im Prinzip alles dasselbe, ne? Nur diese eine Art von Bonus. Und weil wir irgendwie noch nie so richtig darüber gesprochen haben, warum das eigentlich so ist und was unsere Gedanken dazu sind, dachte ich mir, das könnten wir jetzt eigentlich so in Folge irgendwie 60 plus mal machen. Denn für uns ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn wir uns überlegen, was könnte man jemandem als Bonus dazugeben, dass natürlich könnten wir hingehen und uns überlegen, was ist das, was gewinnoptimiert für uns wäre. Und einfach uns irgendwas ausdenken und sagen, naja, keine Ahnung, wenn wir eine Special-Folge produzieren und machen die erst den Leuten ab 10 Euro Support im Monat oder ab $10 Support im Monat zugänglich, dann wird es bestimmt mehr Leute geben, die das machen und so weiter und so fort und damit verdienen wir mehr. Nur ist das halt nicht das alleinige Kriterium für uns, sondern die Mischung zu finden aus nicht quasi zu viel quasi als Bonus dazu zu geben, um nicht so eine extreme Zwei-Klassen-Gesellschaft, sage ich mal, zwischen denjenigen, die nicht zusätzlich finanziell supporten via Patreon und denen, die es doch tun, zu schaffen, aber dann auch innerhalb dieser Gruppe nicht das Gefühl zu erwecken, dass die eine Form von Support uns quasi in Anführungsstrichen wenig bis nichts wert ist und die andere nur je mehr Geld es gibt, irgendwie dazu führt, dass wir uns überlegen, irgendwas zu machen. Und ja, das ist so ein Grundproblem, was vermutlich jeder hat, der irgendeine Art von Patreon-Inhalten macht und sich halt überlegen muss, in welcher Art und Weise gebe ich welches Incentive. Und da muss ich mich halt irgendwie auch mit als Bremse so ein bisschen nennen, weil ich immer jemand bin, der sagt, lieber vorsichtig an die Sache rangehen und die Belohnung später oder zunächst mal relativ gering halten, als den Leuten das Gefühl zu geben, wenn ich nicht in dieser in Anführungsstrichen elitären Gruppe dabei bin, dann habe ich keinen Wert für die Jungs, die den Podcast machen.
Was ja auch stimmt.
Genau. Und Wir haben das letzte Mal schon angedeutet, dass wir jetzt irgendwie Tassen haben und mit dem Logo drauf und so uns halt überlegt haben, wie und in welcher Form wir die möglicherweise als Bonus rausgeben für Leute, die uns supporten bei Patreon, oder ob wir sagen, wir machen das ganz unabhängig davon und geben einfach nur die Möglichkeit, dass die bestellt werden können und so. Und das ist halt so ein Prozess, der bei uns auch in den nächsten Wochen und Monaten und ja vermutlich auch dauerhaft gesehen auch Jahren läuft, wenn man sich auch auf Dauer dann überlegen muss, machen wir irgendwelche wiederkehrenden Dinge zum Beispiel. Und erstmal Punkt eigentlich, ne? So, das ist der wichtigste Teil davon, dass es eben nicht so ist, dass wir das komplett ignorieren, dass wir zum Beispiel Patreons in verschiedenen Tiers haben, aber dass es halt nicht so ganz leicht ist, irgendwie sich was auszudenken, was so auf keiner Seite der Waage zu stark ausschlägt. Und ja.
Aber wie, also ich weiß es halt auch nicht, das Ding ist, ihr erkennt es ja, also wir sind der Podcast, der kein Logo hat, wir sind der Podcast, der quasi ohne Namen, wir haben das ja auch alles so nicht antizipiert, muss man ja ehrlich sein, deshalb ist alles auch immer bei uns ein bisschen unprofessioneller, wir haben es immer noch nicht geschafft, mal ein gescheites Bild von uns zu machen, dass wir irgendwie auf Spotify nicht das hässlichste Albumcover von allen haben. Ich glaube, das ist der Grund übrigens, warum Spotify uns nie in irgendwelchen Top-Listen oder so führt, es ist einfach so scheiße aussehen. Aber unabhängig davon finde ich es erstmal mega nice, und das hätte natürlich keiner von uns gedacht, dass das sich so entwickelt. Jetzt ist es so und bringt uns aber natürlich dann jetzt auch unter einen gewissen Zugzwang, weil wir euch auch was bieten wollen. Wir wollen aber auch nicht irgendwie jetzt, weiß ich nicht, das mega geile Spin-off machen und dann nur für einen exklusiven Zirkel anbieten. Das ist ein ähnliches Problem, was wir auch bei Rocket Beans übrigens auch immer hatten. Da haben wir halt den Supporters Club, weil wir halt nicht Pay-TV machen wollten im Prinzip. Mhm. Und du bist dann immer auch darauf angewiesen, dass die Leute dann freiwillig was machen, ohne dass sie dann noch zusätzlichen Ansporn kriegen über das eigentliche Angebot hinaus. Also ich fühle mich nicht schlecht, weil ich finde es eigentlich total fair, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, dass wenn man Entertainment anbietet, ist das für mich auch eine Ware, die man herstellt in einer gewissen Weise, die ja auch nicht jeder in der Form anbieten kann, und deshalb ist es auch okay, dafür auch was als Gegenleistung zu kriegen. Aber wir wollen es halt irgendwie fair und cool für alle machen, wenn wir jetzt, wenn jetzt, weiß ich nicht, wir eine Tasse an alle, die mit $2 supporten, verschenken, dann fragt sich natürlich der, der für $10 supportet, irgendwie so, ja geil, ich krieg das gleiche, kann ich auch auf $2 gehen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen letztendlich, dass ihr alle auf $10.
Also mindestens halt.
Ja. Nein, also wir sind da gerade dran. Wir haben jetzt die erste Lieferung Tassen gekriegt. Das sind 200 jetzt 200 schöne Tassen. Und wir überlegen jetzt, was wir mit denen machen, ob wir die einfach an irgendwelche Tiers Patreon-mäßig verschenken oder in Aussicht stellen, oder ob wir die einfach in einen Shop stellen. Ihr könnt uns zu dem Thema natürlich gerne dann auch auf der Patreon-Seite einfach mal Feedback geben, weil wir einfach auch unerfahrene Spackos sind und einfach aus Angst, was falsch zu machen, in so eine Paralyse kommen und dann irgendwie das auch teilweise zerdenken und zerreden, und dann kommt irgendwie gar nichts raus, was auch scheiße ist.
Ja, es gab auch ganz viele Leute, die Tassen gesehen haben bei Twitter, als wir das Bild gepostet haben, und die gesagt haben, ich will. Also wir wissen, dass es da ganz viele gibt, die schon heiß auf diese Tassen sind. Wir finden nur noch nicht die richtige Art und Weise, die rauszuhauen.
Ja. Noch eine Sache, weil das in den letzten Tagen und Wochen das ein oder andere Mal, nicht sehr häufig ehrlich gesagt, aber es kommt halt immer vor. Ich glaube, das ist einfach so, das wirst du auch nicht anders kennen, Etienne. Irgendwie je größer die Zielgruppe ist, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass sich der ein oder andere mal da rein verirrt, der einen nicht immer so ganz glücklich macht, sagen wir das mal so. Aber eine Sache, die man, glaube ich, von Anfang an merkt bei unserem Podcast, ist, dass uns der sehr im Herzen liegt und sehr viel Spaß macht. Ne? Also hat das Ganze ja auch angefangen und so, auch wenn es jetzt für uns natürlich zu einem zweiten Standbein auch beruflich geworden ist, mit Sicherheit, oder auf dem Weg ist es zu werden. Aber die Grundidee und die Grundmotivation ist halt irgendwie, dass wir viel Spaß mit dem haben, was wir machen, dass wir sehr viel Herzblut reinstecken und dass wir bei allen Dingen, die wir noch lernen müssen und nicht so optimal hinbekommen, was zum Beispiel, ne, so dieses, wie machen wir so ein Tiersystem in Patreon mit interessanten Belohnungen und so weiter und so fort. Trotzdem ist das, wir schon uns in einer hohen Verantwortung sehen, zum Beispiel auch zu regelmäßig Folgen zu produzieren und hier und da mal ein Update zu geben, wenn das nicht so ist. Ihr wisst natürlich, irgendwie über die letzten Monate war meine Krankheit hat das ein oder andere oder hat das ein oder andere Problem aufgeworfen. Und trotzdem sehe ich es halt so, dass wir mit euch da insgesamt eine ziemlich geile Community erwischt haben, die dafür auch irgendwie Verständnis hat, wenn Dinge mal nicht irgendwie so optimal laufen. Und umso ärgerlicher ist es dann, wenn es ein paar Kandidaten zwischendurch gibt, die sich vor allen Dingen in einem Ton und in so einer Ausdrucksweise äußern, die doch völlig unnötig konfrontativ ist. Und das hat mich persönlich irgendwie bei dem einen oder anderen, ich will jetzt keinen Namen nennen oder konkret in diese Beispiele gehen, aber gibt so ein paar Kandidaten in den letzten Wochen, die mich doch persönlich sehr, sehr geärgert haben. Gerade wenn ihr euch meine Situation vorstellt, ich hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, und es wäre auch nicht ganz blöd gewesen zu sagen, ich kuriere mich völlig aus, bevor wir überhaupt wieder anfangen, Podcast-Folgen zu produzieren. Ich habe stattdessen gesagt, sobald ich mich so fit fühle, dass ich nicht das Gefühl habe, mich unmittelbar irgendwie einer Situation auszusetzen, die mich über Gebühr belastet, dann können wir das gerne machen, weil es mir eben auch Spaß macht. Und weil das so ein bisschen auch was zurückgeben ist, dass man halt sagt, na gut, wir produzieren aber heute eine Folge und warten nicht noch 2 oder 3 Wochen. Und dann stößt es einen natürlich umso saurer auf, wenn ausgerechnet bei so einer Folge, die dann veröffentlicht wird, wo wir nur 2 Wochen, glaube ich, haben wir ausgesetzt, ne? Wo wir nur 2 Wochen ausgesetzt haben, als Folge einer extrem schweren OP, wenn dann rumgenölt wird in einem Ton, der völlig unnötig ist, ne? Wenn wir irgendwelche Sachen verbocken, was zum Beispiel mal sein kann, normalerweise wollen wir 24 Stunden vor dem Standard-Release des Podcasts wollen wir die Patreon-Folge releasen. Es kann immer mal passieren, dass irgendwo ein Datum falsch gesetzt ist oder dass ein File geupdatet und deswegen nicht richtig gecached wurde. Das haben wir auch gehabt mit dem Patreon-System. Das ist auch kein super optimales System, um Folgen zu veröffentlichen. Und allgemein ist die beste Art und Weise, einfach zu sagen, hey, mir ist Folgendes aufgefallen, und uns das mitzuteilen. Kann durchaus mit uns reden. Ja. Und es ist halt schön, das in einem vernünftigen Ton zu tun.
Absolut. Man muss an der Stelle natürlich sagen, und du sagst ja auch richtig, ich kenne das. Und jeder, der irgendwie im Internet was macht und irgendwie eine Community oder eine Followschaft hat, ob das ein Streamer, ein YouTuber, ein Moderator, whatever ist, fast jeder kennt es, dass man eigentlich die meiste Zeit ja sehr viel positives Feedback kriegt, und es gibt immer den ein oder anderen Troll oder das ein oder andere Feedback, was sich im Ton vergreift oder irgendwas nicht checkt und überreagiert oder so. Und das sind meistens die, die einen abfacken. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ja. Auch da gibt es übrigens einen guten Podcast zum Thema von Joe Rogan. Dass wir Menschen einfach immer nur die roten Ampel zählen und nicht die grünen, die wir passieren. Die grünen sind für uns immer selbstverständlich. Aber wenn wir an einer roten Ampel stehen, dann sagen wir immer, oh, ich habe so ein Pech. Immer ist die Ampel rot, auch wenn man davor irgendwie 10-mal über grün gefahren ist. Und ich will das nicht übertönen. Es wird mir auch selber oft genug von der Community bei Rocket Beans gesagt, ich soll nicht immer auf die negativen Kommentare anspringen, sondern eher auf die positiven. Und das ist auch richtig. Trotzdem fuckt es einem manchmal ab. Es gibt eben, wir sind auch nur Menschen, es gibt eben auch dann doch die Möglichkeit, uns abzufacken bei besonderer Dummheit oder Asozialheit. insofern lasst das. Denn wir mögen das nicht. Geht's mal ganz ehrlich, Leute. Wir finden das überhaupt nicht geil, wenn ihr euch benehmt wie Spackos. Ich finde das total scheiße. Ich hasse das, wenn Leute super doof sind. aber die meisten von euch sind ja nicht super doof. Aber an die, die super doof sind, und das ist auch so, es bringt eigentlich nichts darüber zu reden, weil der super doof ist, der hört es jetzt nicht, ne? Und sagt, ach, der meint mich. Meint der mich, wo ich immer so super doof bin? Nee, das sagt er ja nicht. Keiner fühlt sich angesprochen. Das ist wie bei Hipstern. Jeder hasst Hipster. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der von sich selber sagt, dass er Hipster ist. Oder? Wer ist denn? Keiner glaubt, dass er Hipster ist. Jeder sagt, er ist modisch bewusst modisch gekleidet. Nein, du bist fucking Hipster, Alter! Wenn die Hose kürzer ist und man deine weißen Tennissocken in deinen Dad-Shoes sieht, dann bist du ein fucking Hipster! Okay, Leute, gut. Das war jetzt zum Thema Patreon. Jetzt machen wir noch schnell 2, 3 Fragen.
Moment mal, die Leute haben bezahlt dafür. 6, 7, 8 Fragen.
Ja, okay, dann wir gucken jetzt mal. Es kommt ja auch immer auf die Fragen ein. Sind ja auch nicht immer
leuchtend. Wann kommt die Taxi-Folge, der Taxi-Podcast?
Tatsächlich? Florian, sag doch mal den Namen wenigstens, du Arschloch-Jochen. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Hast du denn nichts gelernt bei Giga?
Florian Kemmer.
Ja, er hat auch einen Namen.
gefragt.
Du hättest auch Florian sagen können, du musst nicht seinen Nachnamen verraten.
Jetzt hast du ihn quasi als Corona geoutet, so, ne?
Toll. Jochen. Florian, übrigens Leute, Florian Kemmer, der bei uns auf Patreon geschrieben hat, hat Corona, jetzt wisst ihr es alle.
Wann kommt der Taxi-Podcast?
Wann kommt der denn?
Ist in Arbeit.
Ist wirklich in Arbeit.
Ohne Scheiß, ist tatsächlich in Arbeit, weil nämlich ein Unternehmen uns gehört hat und gesagt hat, ey, wollt ihr nicht ein Taxi von uns? Und da haben wir gesagt, okay, aber da musst du auch schon das Größte raushauen, damit wir uns da ordentlich bewegen können. Es ist in Arbeit, soll kommen irgendwann.
Also es ist eigentlich eine Schnapsidee gewesen, aber wie so oft wird's vielleicht was. Ich habe da Bock drauf.
Und ich bin ja auch...
Ich möchte es aber nachts machen.
Ja, und wir holen auch irgendjemanden aus der Community einfach mit diesem Taxi
ab. Nein, auf gar keinen Fall.
Warum denn nicht?
Weil ich niemanden kennenlernen will aus der
Community. Ja, kein Corona hat, sagen wir es mal so. Wir machen vorher einen Test.
Nein, Jochen, sowas geht immer nach hinten los. Dann hast du da irgend so einen Dulli sitzen, der sitzt dann da traut sich nicht, was zu sagen. Oder der hat irgendwelche komischen
Ausschläge
an der Hand vielleicht oder sowas.
Also es gibt zwei Folgen. Nee, eine Folge mit mir, Georg und Eddie und eine Folge, die ich dann alleine mit dir, vielleicht mit dir persönlich.
Niemand will mit dir Taxi fahren, Jochen. Das ist super weird.
Ich fahre. Dann könnt ihr es euch anhören.
Und guck mal, das ist auch wieder so ein typisches Ding. Der Typ, den wir dann abholen vermeintlich, der findet es vielleicht dann irgendwie super, aber keiner der Zuhörer findet es super, von allen anderen. Kann
ja vielleicht hinter das Hundegitter oder so.
Vielleicht muss der sich einfach verkleiden noch oder was Komisches machen.
Verkleiden bei einem Podcast?
Das ist auch Quatsch, ne?
Alter Schwede. Vielleicht muss er sich einfach verkleiden.
Mann, ey.
Nächste Frage, bitte.
Also, Pagener fragt, Sternchen, Code-Frage, Sternchen. Oh mein Gott, ich hätte es vielleicht vorher lesen sollen. Sehr geehrte Herren, hiermit bedanke ich mich für Ihre grandiose Unterhaltung auf höchstem Niveau und möchte folgende hochwertige Frage stellen. Würdet ihr lieber selber immer nach etwas Widerlichem riechen oder zu jeder Zeit einen miesen Geruch in der Nase haben? Die Antwort sagt einiges über euch aus.
Tut sie das? Tut es das?
Das weiß ich noch nicht. Also möchtet ihr...
Wer sagt, dass sie was über uns aussagt?
Möchtet ihr lieber nach was Widerlichem riechen, also immer nach was Widerlichem riechen oder zu jeder Zeit einen miesen Geruch in der Nase haben?
Diese beiden Möglichkeiten gibt es, ja?
Ja.
Ja, das sind diese typischen...
Ich glaube, ich würde nicht gerne nach was Widerlichem riechen wollen. Also
aber immer. Möchtest du was Widerliches in der Nase haben? Auch nicht. Also,
nee, aber wenn ich die Wahl hätte, glaube ich, würde ich lieber einen widerlichen Geruch in der Nase haben als...
Wenn man selber widerlich riecht, dann hat man seinen eigenen Geruch ja auch in der Nase, also hat man das Doppelte.
Nee, das zählt nicht. Das zählt ja. Die Frage zielt ja darüber, die Frage zielt ja darauf hinaus, mehr oder weniger, ob du egoistisch bist oder ob dir das Wohl der anderen wichtiger ist als dein eigenes. Weil du könntest ja so argumentieren und sagen, naja, wenn ich stinke, ist das ja ein Problem für die anderen. Ist ja mir scheißegal.
Dann nehme ich das.
Du möchtest stinken?
Ich möchte nicht den ganzen Tag irgendeinen scheiß Geruch in der Nase haben. Was die anderen machen, ist mir doch dann wurscht.
Aber es hat ja dann.
Stink doch dann an mich.
Die Implikationen sind ja das Interessante. Ja, wenn du stinkst. Egoist. Ja, aber wenn du stinkst, dann gut, bei dir ist das egal, weil eh keiner mit dir abhängen will. Insofern.
Außer im Taxi.
Ja, außer wenn du ihn mit dem Taxi abholst.
Aber was ist denn eure Antwort, bitte, liebe Kollegen?
Ich weiß es nicht.
Georg?
Was denn?
Ich sag wenigstens was und entscheide mich. Ja. Ihr könnt euch ja noch nicht mal entscheiden.
Ich nehme auch den Geruch
in der Nase. Ich
hab
mich doch schon vor dir entschieden, ja. Jochen.
Achso, was hast du denn
wieder vergessen?
Ja, was hast du denn gesagt?
Alter. Jochen.
Was denn?
Ist das jetzt eine ernsthafte Frage? Das ist 30 Sekunden her.
Julia fragt, wurde schon mal ein Rätsel gelöst, nachdem Jochen Aha gerufen hat oder jetzt kannst du aber lösen, gesagt hat?
Da brauche ich den Nachnamen noch zu. Sonst.
Ich glaube nicht. Ich würd jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nach einem Aha von Jochen noch nie eine richtige Antwort kam.
Naja, streng genommen kam danach irgendwann oft eine richtige Antwort, aber du meinst vermutlich unmittelbar danach, ich glaube nicht.
Alex Wippit fragt, ich frage mich immer noch, was die Vespa von Eddie macht. Darf ich das beantworten?
Ja, komm.
Ja. Die steht noch auf der Straße.
Naja, die steht
auf dem Bürgersteig, ja.
Die steht an der Straße. An einer sicheren Stelle. Habe ich erzählt, dass die irgendjemand weggetragen hat?
Ja, hattest du mal erzählt, glaube
ich. Ja? Mhm. Ich hatte die nämlich so an den Rand von so einem Baum gestellt und irgendwann laufe ich dran vorbei und dann ist die Wespe einfach auf der anderen Seite des Baums gewesen.
Du hast sie vor den Baum der Shisha-Lounge gestellt, glaube ich. Mhm. Und das war für den vielleicht ein Dorn im Auge. Die gesagt haben, das
auf jeden Fall haben die, irgendjemand hat die umgestellt. Fand ich schon irgendwie.
Ich will mit meinem AMG kurios. Da vorne parken und deshalb muss die Vespa weg vielleicht. Und das ist weggetragen.
Auf jeden Fall ist sie jetzt sicher, aber ich muss ein neues Kennzeichen.
Aber ich
also sie mich. Ist aber immer noch, aber das, ich glaube, die Frage zielt natürlich auch so ein bisschen darauf ab, weil das letzte Mal, als ich von der Vespa erzählt habe, war ja diese Geschichte, dass ich mich hingelegt habe mit ihr und sie dabei kaputt gegangen ist, weil ich sie ja bei der Wartung hatte und der Typ, der sie gewartet hat, sie offensichtlich nicht richtig gewartet hat und ich aber den Zeitpunkt verpasst habe, wo ich mich hätte beschweren können und ehrlich gesagt war ich bis heute nicht wieder da. Und jetzt fährt sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich muss sie komplett nochmal da abgeben und naja, es ist ein
Debakel. Das ist eine Scheiße. Ich nehme jedes Mal im Winter vor, du springst sie in die Garage oder stellst sie irgendwann unter. Jetzt haben wir März, sie steht immer noch draußen ja, und hat kein Nummernschild.
Du hast toll. Eine Garage.
Ja. Nächste Frage kommt von, die finde ich ganz toll, von David. Würdet ihr lieber eine Ente bekämpfen oder, die so groß ist wie ein Pferd oder 100 Pferde, die so groß sind wie Enten?
Nochmal, was?
Nochmal. Würdet ihr lieber eine Ente bekämpfen, die so groß ist wie ein Pferd oder 100 Pferde, die so groß sind wie Enten?
100 Pferde, die so groß sind wie Enten.
Ja, ich glaube ich auch.
Ich auch.
Weil du könntest ja ein Pferd, was so groß ist wie ein Ente, das kannst du einfach wegpanten.
Ja.
Wie viel würdet ihr schaffen?
2, 3.
Was? Wie viele pferdegroße Enten wir schaffen, ja. wegzupanken?
Ich habe mich das schon mal gefragt bei Sechsjährigen. Wenn so eine Horde Sechsjährige auf dich zurennen würde, wie viele würdest du packen?
Das hast du dich schon mal gefragt.
Ja. Jetzt stellst du dir mal vor, wie viele Sechsjährige packen. Ich glaube, es ist einfach eine Konditionsfrage.
Die haben, ja nur eine endliche Fläche, auf der die dich angreifen können. Ne? Also, ne, ob das jetzt irgendwie 10 oder 100 sind. Du hast ja nur vielleicht irgendwie, keine Ahnung was, 10 oder 15, die überhaupt eine Hand an dich dran bekommen.
Das ist die Frage, können die dich umzingeln? Weil dann wird es schwer, wenn erstmal so, ich weiß es ja, wenn so ein Sechsjähriger erstmal auf deiner Schulter hängt und dann noch an dein Bein, du musst jetzt so wieder, also ich stelle mir jetzt vor, die kommen alle aus einer Richtung.
Mhm.
Also sie können dich nicht so ohne weiteres umzingeln, weil das wäre vielleicht ein bisschen unfair. Aber wenn so, stell dir vor, wie so bei einer Zombie-Apokalypse, du flüchtest in einen Laden rein. Die Tür ist geöffnet. Und es kommen Sechsjährige durch diese Tür auf dich.
Ja.
Wie viele packst du?
Alle 6. 3 in jedem.
Wie alle 6? Ich habe gar keine Anzahl genannt. Ich habe gesagt 6-Jährige.
Was habe ich für Waffen?
Nur deine Fäuste und deine. Also du kannst schlagen und treten und halt kämpfen. Aber halt keine Waffe.
Naja.
Fäuste.
Also treten. Ab wann wird man denn, eine ganz gute Frage, wann man müde wird? Dann muss man
ja, ich glaube, es ist ein konditionelles Thema. Ich glaube, ab irgendeiner Zeit hast du keine Kraft mehr, die wegzuboxen.
Ich frage
mich
auch, wie schalte ich so einen Sechsjährigen sicher aus? Ne?
Ja,
also zumindest mal temporär.
Fernseher anmachen. Oder?
Ja. iPad hinwerfen, stimmt. Ja. Ja, ich glaube natürlich mit gezielten Handkantenschlägen.
Meinst du nicht, dass ein Tritt besser ist?
Ich glaube, ein Tritt ist zu langsam.
Sein, ne?
Ein Tritt ist zu langsam und eventuell auch zu anstrengend.
Ja, das ist ein Argument.
Und du müsstest schon ins Gesicht treten. Also du müsstest im Sechsjährigen schon ordentlich in die Fresse treten.
Ja, an die Schläfe oder so irgendwie.
Und das ist, glaube ich, leichter mit Fäusten, weil du kannst ihn ja sogar, du kannst ihn sogar mit links und rechts wegfausten. Jochen, alter Schwede, es ist doch schon seit einer Stunde nicht mehr lustig.
Kann ich denn eigentlich jetzt mal die nächste Frage stellen?
Ja, nein, wir sind auch immer bei.
Wir sind mitten noch in der.
Alter, ihr wollt. Oh Gott.
Ja, gut, dann klären wir das Problem halt nicht.
Ich habe ein viel größeres Problem.
Wir machen eine Special-Folge daraus.
Patrick möchte mich wissen, was sind die besten Süßigkeiten für die Corona-Quarantäne?
Also, haltbar. Geht es da um die Haltbarkeit von Süßigkeiten?
Die besten Süßigkeiten.
Ja, aber die müssen ja nicht ewig haltbar sein. Wie lange willst du denn in Quarantäne verbringen?
Also ich würde erstmal sagen, die müssen eingepackt sein. Also was verpackt ist, würde ich vorschlagen. Egal.
Ja, aber was ist denn die Alternative? Also es ist ja nicht so, als ob du irgendwo üblicherweise unverpackte Süßigkeiten kaufst, oder doch?
Das ist mir auch ein bisschen zu allgemein, weil 99% aller Süßigkeiten sind doch verpackt. Ja, aber wenn, was,
immer.
Da fragt einer nach einem konkreten Tipp und du fragst, du sagst verpackt.
Wisst ihr eigentlich,
das ist doch schon wieder so eine richtige Scheiße.
Wisst ihr eigentlich, was ich jetzt nicht für einen Job haben möchte? Boah. Kassierer.
Ja.
Wisst ihr, wie es denen geht?
Im Gegensatz zu allen anderen Tagen, wo das ein richtig geiler Job
richtig.
Ist.
Richtig.
Ja, aber jetzt gerade, die haben massiven Kundenkontakt und immer Geld. Und
ja, aber die haben wahrscheinlich auch ein Immunsystem, das Killer ist, weil sie ihr ganzes Leben lang an der Kasse sitzen.
Aber Jochen, du bist schon wieder in dieser Corona-Panik.
Ja. Naja, aber ist das nicht eine, also.
Können wir jetzt zurück zu der Frage kommen? Welche Süßigkeit?
Hast jetzt du sag nicht, eilig was oder was?
Ist. Oder etwas, das Geld kostet. Kannst du vielleicht mal jetzt eine konkrete Süßigkeit musst du jetzt mal sagen.
Was sind die besten Süßigkeiten für die Corona-Quarantäne?
Ich sage diese neuen Knoppersriegel. Kennt ihr die?
Nee.
Was? Also, aber Knoppers kennt ihr und da gibt es ja jetzt Schokoriegel von
denen. Knoppers fand ich halt schon immer so richtig unlecker.
Ja, naja, aber diese Schokoriegel sind halt da Shit. Und die gibt es jetzt sogar noch mit Kokosgeschmack.
Okay, es gibt diese Schokoladen mit den geräucherten Mandeln innen drin. Das ist mein Tipp. Schokolade mit geräucherten Mandeln.
Okay.
Sehr lecker.
Ihr seid jetzt so, ihr habt in eine ganz andere Richtung gedacht. Ihr habt immer so, jetzt denkt ihr so in die Richtung von Sachen, die man auch gerne in der Martins-Tüte hat. Ich war jetzt eher bei so die 2-Euro-Tüte Süßes vom Bütchen.
Also Gummizeug oder was?
Ja, aber ich weiß auch nicht warum, weil das vermutlich die Sachen sind, die ich im Moment irgendwie ganz gerne esse. Aber ja, jetzt habt ihr mich so in Richtung Riegel oder so gebracht. Ich weiß aber gerade nicht welche.
Aber es muss ja auch was sein, eine besondere Süßigkeit durch die Quarantäne. Also es kann ja nicht, ja weiß ich nicht, weil so die Frage ist, sonst könnt ihr ja einfach fragen, was sind die besten Süßigkeiten?
Ja, aber vielleicht denkt ihr in die Richtung, dass irgendwie während der Quarantäne dann, keine Ahnung, alles was irgendwie besonders, gibt es besonders frische Süßigkeiten, vielleicht die aus dem Kühlregal.
Oh, ich hab einen Geheimtipp. Was halt
wegfällt.
Ich habe einen Geheimtipp, aber das wäre natürlich auch, egal, Werbung, habe ich ja bei Knoppers auch gerade gemacht. Es gibt so einen neuen Schokoriegel, das ist quasi so ein Protein-Schokoriegel, glaube ich, mit Und da steht auch ganz fett drauf, ohne added sugar. Die heißen, glaube ich, Barbell oder Barbells oder sowas. Mhm. Die sind sauteuer. Da kostet ein Schokoriegel, glaube ich, 2 Euro im Supermarkt oder so. Aber alter Schwede, die sind so lecker und nicht so süß und auch gar nicht so viel Zucker drin. Und die sind ein richtig gutes Substitut. Leider arschteuer, aber die kann ich nur empfehlen. Die gibt es mit weißer Schokolade, die gibt es mit schwarzer Schokolade, mit Karamell, glaube ich. Barbell heißen die. Müsst ihr mal drauf
achten. Ich zahle auch keine 2 Euro für einen Schokoriegel.
Ja, aber wenn die halt super lecker sind, Georg.
Doch.
Aber die können nicht 2 Euro lecker sein.
Doch. Können die. Können die.
Doch, klar.
Es gibt keine Süßigkeit, die 2 Euro lecker ist.
Hä?
Naja,
für was ein Riegel? Was seid ihr denn hier für Krösus?
Ja, aber was ist diese belgischen Meeresfrüchten-Schokoladen? Kennst du die? Diese Muscheln und so, die sind auch arschteuer, diese Nougat-Muscheln.
Ja, aber die sind ja nicht 2 Euro für einen Riegel teuer.
Nee, aber da kostet so eine Packung 5-6 Euro. Und ist auch super lecker. Es gibt einfach Premium-Schokolade, brauchen wir doch nicht drüber reden. Gibt doch richtig leckere. Ja, wenn du dir nur so eine saure Gurke am Kiosk holst.
Also liebe Patreons.
Goldplattierte Schokoriegel für 19 Euro für 7 Gramm, dann okay, der feine Herr.
Kennt ihr noch Katzenzungen? So.
Na sicher, die, wo du, wenn du 3-4 isst, dann hast du die ganze Zunge, tut dir weh und der Gaumen, alles.
Ah,
oh, das war so lecker.
Katzenzungen gab es immer bei Oma.
Und da gibt es ja auch tatsächlich dann so Bottiche, wo dann so 300 drin sind oder 100 oder 50.
300?
Nein, ich habe jetzt übertrieben. Aber
ich habe sowas zu Hause, 1,2 Kilo.
Ja, genau. Wie viele Katzenzungen sind das?
Du hast 1,2 Kilo Katzenzungen zu Hause.
Das sind keine Katzenzungen, aber es sind halt auch so eine Süßigkeit.
Und dann isst davon mal 10 hintereinander.
Du findest es komisch, dass man sich für 2 Euro einen Schokoriegel holt, aber hast 1,2 Kilo Schokolade?
Die kosten ja deswegen nicht 2 Euro pro Schokoriegel.
Ja, aber wer hat denn 1,2 Kilo Bottich Schokolade?
Also ich auch.
Ich habe doch keine Schokolade. Fall. Ich hab diese sauren Dings da.
Ja.
Ihr seid alle für mich. Wisst ihr was? Wie so oft komme ich zum Ergebnis, dass ich der einzig normale Mensch bin? Ich weiß, damit bin ich sehr alleine.
Ich hoffe, morgen kommen meine 1,2 Kilo Smileys an.
Smileys, Lakritz oder die bunten?
Nee, nicht Lakritz.
Oh, die Lakritz finde ich so toll. Oh.
Ja, die sind aber nur sehr kurzzeitig toll. Ich habe noch Lakritz-Schnuller da.
Oh, ich weiß, wir hatten in Rating ja ein Bütchen, hatte ich schon mal so erzählt, glaube ich. Da bin ich immer hin. Also eins, was neben dem Fußballplatz war, wo ich immer als kleiner Junge, 6, 7 Jahre war, ich da immer gebolzt habe. Wie war der
Fernfall, das vom Schwimmbad, wo die Leute angepöbelt hast?
Nee, das war jetzt eine schöne Geschichte, weil wir immer im Bütchen waren und dann haben wir da auch Frogger gespielt an dem Automaten.
Alter, wie alt bist du? 120?
Wieso habt ihr einen Frogger-Automaten am Bütchen gehabt?
Das war damals so, da haben wir so einen Automaten mit Frogger gehabt.
Frogger-Automat,
ey. Ja, wirklich. Da haben wir uns dann für 30 Pfennig Gemischtes gekauft.
Für 30 Pfennig.
Ja, da hast du dann, so ein Schuh hat damals
zwei Pfennig. Du hast doch im Leben nicht in einer Zeit gelebt, für die man, in der man für 30 Pfennig irgendwas Relevantes an Süßigkeiten bekommen hat.
Doch.
Doch. Du doch auch, Georg. Diese früher hat ein Bällchen Eis hat doch früher 30 Pfennig gekostet.
10.
Was? 10 Bällchen?
10 Pfennig.
Also 10 Pfennig.
Nee, jetzt mal ohne Quatsch. Es gab doch diese Lakritzschuhe. Die gibt es ja immer noch. Und die haben zwei Pfennig gekostet. Und wenn du 30 Pfennig hattest.
Aber du hast doch nicht ernsthaft für 30 Pfennig eingekauft. Ja,
wenn ich nur 30 Pfennig hatte und ich musste noch 50 Pfennig in den Frogger-Automat schmeißen.
10 Pfennig war eine saure Gurke. Das war ein Festpreis.
So.
Eine saure Gurke, 10 Pfennig. War ganz klar.
Aber du hast doch nicht ernsthaft 50 Pfennig für den Frogger-Automaten ausgegeben.
Ja, hätte auch eine Marke gekostet.
Pfennig für deine Süßigkeiten.
Also es war jetzt ein Beispiel. Lass es mal 60 Pfennig sein. Aber es waren jetzt nicht 5 Euro.
Das würde mich auch wundern, wenn es damals schon Euro waren.
Das ist klar. Es war irgendwie zwischen 1 und 2 Mark. Und wenn du mal ganz arm dran warst, war es 50 Pfennig statt
einer Mark. Ja, mit 50 Pfennig hast du damals am Bütchen beim Herbert in Ratingen-Ost. Liebe Ratinger, in Ratingen-Ost beim Herbert für 50 Pfennig hat man gute Sachen gekriegt. Der saß da, der stand da immer in den Jogginghose. Es war wirklich cooler Typ. Und hatte so einen Rauschebart.
Und unser Typ im Bütchen, der hatte auch eine Jogginghose und einen Rauschebart.
Vielleicht kennen die sich.
Vielleicht ist das Kiosk, 80er Jahre Kiosk Standardkleidung oder so.
Hm. Gut, ihr Lieben.
Warte, ich habe hier noch was ganz denn? Kurz. Jochen, kannst du mal kurz den Knopf da drücken?
Hallo?
Ja, den da, genau, den. Oh. Wir haben ja, danke.
Sag mal.
Das war ein kleiner, ehrlich gesagt, da steht Lightsaber. Ich habe eigentlich bin damit gerechnet, dass dieses Geräusch kommt und nicht, egal. Versuch diesen Podcast heute, diese Folge mit einem Audio-Joke zu beenden. Das hat nicht gut geklappt. Alles andere war aber überragend. Ich würde auf jeden Fall auf iTunes gehen oder auf Apple Podcasts oder wie das jetzt heißt. 5 Sterne vergeben, schreiben, was für super Typen das sind. Habe ich auch schon gemacht. Also bei uns. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss von Folge 63 des einzigen Podcasts auf der ganzen Welt. Wir brauchen übrigens Spitznamen. Hier gemischtes Hack, die nennen ihre Zuhörer Hackies. Und das ist sehr gut, weil ich fühle mich auch davon angesprochen, dann wenn ich die höre.
Pornies?
Ja, das klingt aber nicht so.
Klingt gut.
Pornies. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ey, Pornies,
Namis? Was geht?
Wieso Namis?
Achso, Namis. Podcast ohne richtigen Namen.
Porns, Ponsens. Ja, keine Ahnung. Das kommt noch.
Wir überlegen mal
was. Wir brauchen auf jeden Fall irgendeinen kurzen Namen für unsere
Zuhörer. Kann ich jetzt drücken?
Wie wär's denn einfach mit Spackos? Weil anders kann ich mir nicht erklären. Und damit sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Spackos.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.